Pixel Ninjas, der wahrscheinlich coolste Podcast über Spiele von früher und heute. Es begrüßt Sie Michael und Petrus.
Hallo Petrus.
Hallo Micha. Ja, wir sind so fleißig bei dieser Podcast-Aufnahme, die gehen raus wie beim Brezelbacken.
Ja, gell, habe ich mir auch schon gedacht. Unsere letzte Aufnahme lag ja auch nur ein paar Wochen, Monate, Jahre zurück.
Gefühlt war das nicht irgend so ein traumatisierendes Spiel von dir, wo ich dann in so einer Art Wachkoma war für einige Jahre?
Dann muss es ein Amiga-Spiel gewesen sein.
Ziemlich sicher, ja.
Ja. Heute treffen wir uns allerdings nicht, um ein Spiel zu besprechen, sondern heute besprechen wir ja eine Zeitschrift, nicht irgendeine, sondern die älteste, noch am Markt befindliche Multiformat-Videospielzeitschrift im deutschsprachigen Raum.
Die Happy Computer meinst du, oder?
Nicht ganz. Ich rede von der Maniac. Die wurde vor einigen Monaten 30 Jahre alt. Ein ganz schön reifes Alter, würde ich sagen.
Das kann man laut sagen, wenn man überlegt, wie lange die anderen Zeitschriften überlebt haben. Die meisten hat es schon gegen Ende der 90er verspult. Dann gab es ein paar, die Anfang 2000, aber lange so durchgezogen haben es eigentlich sehr, sehr wenige. Aber ja, ich meine, das Gute ist ja, das macht ja so gut wie gar keiner mehr, so bei so einem Podcast über Videospiele-Zeitschriften zu reden. Und deswegen hast du halt gedacht, das wäre eine gute Idee, damit wir da so innovativ sind. Und dann hast du die Maniac ausgesucht. Und witzigerweise hast du es mir vorgeschlagen. Und das Beste ist, dass ich halt damals die Erstausgabe der Maniac auch wirklich gekauft habe. Und das ist halt schon echt eine crazy Geschichte, ja.
Ja, ich habe den Maniac ja auch nur vorgeschlagen, weil ich wusste, dass du sie liest und weil sie halt, wie gesagt, 30 Jahre alt ist. Die erste Ausgabe kam ja 1993 heraus, das war die November-Ausgabe und 1993, viele unserer Zuhörer waren da wahrscheinlich noch nicht mal geboren.
Unser Zielpublikum sind ja die 14- bis 18-Jährigen. Und klar, die kennst du natürlich nicht, weil das sind ja die meisten, die unser Podcast hören. Also laut den allumfänglichen Datenanalysen, die wir ja immer laufen lassen bei unseren Podcasts. unser Data-Team hat das herausgefunden. Und deswegen wollten wir unserem jungen Publikum, unserer Zielgruppe was bieten. Da haben wir gedacht, wir besprechen mal die Maniac aus 1193.
Genau. Aber bevor wir dazu kommen, dass du mir erzählst, warum du die Maniac gekauft hast, das will ich nämlich unbedingt wissen, würde mich interessieren, auf was für Systemen du zu der Zeit eigentlich gespielt hast. Weil bei mir ist die Frage eigentlich relativ schnell beantwortet. Zu der Zeit hatte ich noch mein Amiga und bereits einen PC. Das heißt, ich konnte von beiden der besten Systeme, die es überhaupt gibt, aus dem Vollen schöpfen.
Ich sehe, wie immer warst du auf den komplett falschen Dampfer und einfach an der Zeit vorbei. Aber gut, zu dem Zeitpunkt habe ich ganz sicher Mega Drive gehabt. Also das war sogar so die Hochzeit beim Mega Drive, wo ich gezockt habe, so 93. Ich habe Super Nintendo bei meinen Kumpels viel gespielt, weil dann war es, das Super Nintendo gab es dann halt auch überall schon in Europa erhältlich. Ich glaube, das kam 92. Das hat ja damals sich ja nochmal ein, zwei Jahre gezogen, bis das Super Nintendo dann auch in Europa erhältlich war. Auf jeden Fall habe ich damals sehr, sehr viel Mega Drive bei mir gespielt und bei meinen ganz anderen Freunden, die Super Nintendo hatten, halt das ganze Super Nintendo Zeugs gespielt. Das war halt schon eine coole Zeit und 93, wenn man das jetzt auch mal einordnet, ich glaube, das war die Zeit, ich würde sagen, 16-Bit ist eigentlich so den Höhepunkt hat sie abgepasst und jetzt geht es so ein bisschen nach unten, würde ich sagen, weil wann kam das Super Nintendo, die erste PlayStation kam so 95, 96, also das war dann 95, halt nicht mehr lange her, ja. Weil du überlegst, 1193. Und ich habe ja die jetzt nochmal im Vorfeld mal kurz durchgeblättert, um mich nochmal ein bisschen das Gedächtnis aufzufrischen. Ein paar Sachen habe ich noch wirklich im Kopf gehabt. Aber man sieht halt schon, das sind so Spiele, die dann halt schon eher so ins letzte Viertel, letzte Drittel der 16-Bit-Zeit jetzt eigentlich gekommen sind. So. Und so. Ich würde sagen, Peak 16-Bit-Zeit und auf den absteigenden Ast. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hast du noch Amiga gezockt. Ja gut, 93, gab es da noch überhaupt noch neues Zeugs?
Ja, schon. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man bedenkt, dass das Chaos Engine 1994, wenn ich mich nicht irre, herausgekommen ist. Also da kamen schon noch ein paar gute Spiele in den 93, 94ern heraus. Aber klar, die Hochzeit auf der Amiga ist auch schon vorbei, gerade durch die vielen Raubkopien. Deswegen habe ich ja auch schon den PC, wo ich Day of the Tentacle und so gespielt habe. Und das dank der Festplatte und so war das halt eine Wonne, es auf dem PC zu spielen. Also der Amiga war da klar schon nicht mehr mein Hauptsystem 1993, Ende 93.
Aber bist du sicher, dass Chaos Engine auf den 93 kam? 94, ich glaube, es kam früher. Sogar
93 oder 94?
Ah ja, ich glaube, das kam früher, weil was ich weiß, ist, dass Chaos Engine auf Konsolen ja auch kam. Aber halt so später, so ein, zwei Jahre später. Und wir sehen ja auch in dieser Maniac, da wird sogar das Chaos Engine thematisiert, ich glaube auf Seite 9. Und da heißt es schon, dass das kam ja in dem Jahr dann raus. Wahrscheinlich gab es am Amiga, dann meinst du 93 wahrscheinlich. Aber gut, ist ja, auch recht, ist reichlich spät natürlich auch. Und Chaos Engine war ja auch einer dieser großen Highlights auf dem Amiga. Ich glaube, danach kamen ja auch nicht mehr ganz so viele große Sachen, oder? So zu dem deinen Zeitpunkt.
Viele nicht mehr, aber da war schon das eine oder andere dabei. Ich meine, 1993 kam auch Cannonfodder raus, haben wir ja auch in einer unserer Folgen besprochen.
Stimmt, stimmt. Und das war ja auch sehr, sehr spät eigentlich. Haben wir das, glaube ich, auch im Podcast nochmal gesagt, dass das schon reiflich spät für den Amiga eigentlich war.
Also da kamen bestimmt noch 5 bis 10 richtig gute Spiele heraus, aber dann ging es relativ schnell bergab mit den Amiga. Wie kam es jetzt, dass du die Maniac gekauft hast? Ich meine 1993, ich würde sagen, das war ja Blütezeit der Spielezeitschriften. Da gab es ja, wenn man in den Supermarkt gegangen ist, da war das Regal voll mit irgendwelchen Computer- oder Videospielzeitschriften. Die Powerplay, das war mein Haus- und Hof-Zeitschrift, die ich am liebsten gelesen habe. Fast von der ersten Ausgabe aus habe ich die mir dann eigentlich immer gekauft oder zumindest ausgeliehen. Die Videogames, die gab es ja auch schon seit 1991, auch von demselben Verlag wie die Powerplay. Von dem Markt- und Technik-Verlag. Die Mega Fun war ja auch recht populär und hat auch ein paar Jährchen durchgehalten. Und ASM hat ja auch Multiformat-Berichterstattung gemacht. Da waren ja auch Berichte von Jaguar drin oder natürlich die Mega Drive und Super Nintendo-Spiele.
Ja, gut, da gab es ja noch natürlich noch die ganzen Spezialzeitschriften, so Amiga Joker, glaube ich, PC Joker und sowas. Das gab es ja auch alles für den ganzen PC-Bereich. Gab es ja auch noch einige Sachen.
Ja, genau, so ganz spezialisierte Zeitschriften, die sich aber nur auf ein System konzentriert haben. Gab es ja auch ganz viele.
Witziger Fun-Fact zur Mega Fun. Ich habe sogar die Mega Fun gekauft gehabt, als sie noch als Fanzine unterwegs war. Also das war so ein schwarz-weiß Ding, also wo sie noch keinen richtigen Verlag, glaube ich, weiß nicht, was das
war. Ach, echt?
In Videospielzeitschriften, in Videospielläden wurde diese Zeitschrift immer ausgestellt und ich fand die damals schon sehr cool und die war schwarz-weiß und ich habe mir damals diese Ausgaben auch echt immer gekauft gehabt. Witzigerweise, bei der ASM war die allererste Zeitschrift, die ich gekauft habe wahrscheinlich. Ich glaube, eine ASM, bevor ich die Powerplays gekauft habe. Aber die ASM habe ich zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, nicht mehr gekauft, weil ich habe die ASM irgendwann nicht mehr so richtig ernst genommen. Also die Plattform, weil die auch gefühlt so random Spiele getestet haben, obwohl ich sie auch teilweise richtig cool fand, manchmal. Also von den Texten her und so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe auf jeden Fall die Videogames gelesen noch. Ziemlich safe. Ich glaube, Powerplay war aber zu dem Zeitpunkt schon komplett raus mit Videospiele, weil die haben sich dann halt, glaube ich, mehr auf Computerspiele konzentriert. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die 1193 noch wirklich Videospiele noch getestet haben.
Die nennen sich zumindest noch so 1193. Ja, ja. Das meistgekaufte Computerspiele und Videospiele-Magazin. Wie groß der Anteil an Videospielen dort natürlich dann ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich meine, die hatten schon eine ganze Weile noch.
Ja, und auf jeden Fall, bei mir war es so, von 1990 bis 93 war so meine ganz krasse Zeit, weil ich glaube, da habe ich auch meinen Mega Drive gekauft und da war ich halt so ganz tief drin mit Videospielen im 16-Bit-Bereich. Und wie so oft, das hört man ja nicht nur von mir, sondern das hört man ja immer wieder, man war ja auch immer sehr eingeknüpft mit den Redakteuren und denen ihre Vorlieben. Und ich weiß noch ganz genau, ich wollte halt Mega Drive, ich wollte schnelle Actionspiele, ich wollte geile 16-Bit-Grafik. Und zu dem Zeitpunkt waren in der Videogames und vor allem in der Powerplay meine Lieblingsredakteure Andreas Knauf Vinny Forster und Martin Gaksch. Also vor allem Martin Gaksch und Vinny Forster waren halt ganz groß, weil die halt auch so diese ganzen Shooter-Games geliebt haben. Die haben zum Beispiel, die haben ja damals, wo wir Ginnack besprochen haben, das waren die zwei, die mir eigentlich quasi dazu geraten haben, Ginnack zu holen. Da haben sie ja 86% und Vinny Forster war völlig begeistert. Und da habe ich so gemerkt, oder Muscha Leste und solche Sachen. Und ich fand die Spiele alle super geil. Und dann waren sie für mich natürlich so die Go-To-Redakteure. Und wenn die halt was empfohlen haben, das habe ich dann mir auch meistens angeschaut. Und die haben ja dann die Videogames verlassen. Und deswegen war die Videogames für mich auch dann irgendwie so ein bisschen lame, weil die mir schon gefehlt haben, auch wenn ich die anderen jetzt nicht so schlecht fand. Aber man ist dann halt, glaube ich, so ein bisschen verankert dann mit den jeweiligen Personen. Und ja, als ich dann gesehen habe, die Manic saß der ja oft irgendwo im Zeitschriftenladen. Zu dem Zeitpunkt gab es ja kein Internet. Du hast ja nicht mitbekommen, so, hey, in 3 Wochen ist es soweit. Die neue Manic, das neue Videospielzeitschrift kommt raus und so. Das wusstest du ja alles gar nicht. Du gehst halt irgendwie zufällig wieder in den Kiosk und auf einmal steht halt, wie in diesem Cover zu sehen, ein gezeichneter Mario und Sonic und knurren sich quasi ganz böse an. Und dann ist natürlich prominent platziert, dass du weißt, okay, hier geht's um Videospiele, also schaue ich mir das an. Und als ich dann gesehen habe, dass halt genau meine Lieblingsredakteure eine neue Zeitschrift erstellt haben, nämlich Martin Gaksch, Winnie Forster und Andreas Knauf, und on top haben sie noch Ingo Zabrowski mitgenommen, der auch ein super Mega Drive-Fan war, ein riesen Mega Drive-Sega-Fan, dann war das natürlich für mich ein No-Brainer. Also im Prinzip hat sich so die Redakteure, deren Meinung für mich so die interessanteste und wichtigste war überhaupt im deutschen Videospieljournalismus, die haben halt eine neue Zeitschrift aufgemacht. Also war das quasi instant meine neue Lieblingszeitschrift. Sofort. Da musste ich jetzt nicht lange drüber nachdenken. Und ich muss sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine einzige Maniac seitdem verpasst habe. Das ist ja nicht das Witzigste an der Sache. Ich glaube, ich habe bis heute, ich habe jetzt, glaube ich, so 15 Jahre das Abo. Und davor habe ich es halt immer im Kiosk gekauft. Und bis heute lese ich immer noch die M-Games. Oder jetzt heißt es ja, heute heißt es ja M-Games, die haben ja irgendwann sich umgenannt.
Ja, nach 180 Ausgaben. Also ja. Zum 15-jährigen Jubiläum haben sie sich dann umbenannt in M-Ausrufezeichen-Games. M-Games.
Für mich werden sie halt immer die Maniacs an. Also da werde ich jetzt mich auch nicht mehr umbenennen. Weil keine Ahnung, ob das jetzt dann auch irgendwie Maniac zu komisch war als Name. Der Name war ja wahrscheinlich nie besonders geil, aber ja. Für mich war es egal. Irgendwann ist ein Name halt ein Name. Hätten sie sich auch Fuddelwutz nennen können, hätte ich halt gesagt, hey, die neue Fuddelwutz, und dann keiner hat's gejuckt, wie das Ding heißt. Das ist ja wie bei den Namen von Kindern. Ich meine, du kennst ja viele Eltern mit komischen Namen für ihre Kinder und ich sag jetzt keine, aber irgendwann gewöhnt man sich auch an diesen Namen und dann ruft man es halt so oder halt man ruft's oder man nennt es nur Kind. Kind 2 oder Kind 3, wenn das immer noch zu peinlich ist.
Was man halt so macht.
Genau, genau.
Nach Kind 1 ist es meistens dann
egal. Man kann sich ja auch nicht mal mehr dann merken, das ist ja auch das nächste Problem. Und deswegen.
Aber witzigerweise hast du dir die Namen der Redakteure gemerkt.
Ja, ich merke mir halt nur wichtige Sachen.
Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du den Weg über die Redakteure gegangen bist, weil ja, zu der Zeit gab es sicherlich ja auch spezialisierte Mega Drive-Zeitschriften, die du hättest wählen können. Mir fällt jetzt keine ein. Ich war ja kein Mega Drive-Fanboy.
Doch, es gab auf jeden Fall Sega-Magazine, ziemlich sicher. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hießen, ob die Sega-Fun hießen. Aber das Problem war immer bei diesen ganzen Zeitschriften, dass die immer so ein Geschmäckle hatten. Also die Spiele wurden auch immer zu gut bewertet. Also Spiele, wo du gemeint hast, okay, ja, okay, das ist jetzt keine 1 bis 2 oder so. Man ist halt dann schon dem Hersteller schon sehr gut gesinnt. Also man gibt ihm dann schon auch bessere Noten und so. Und ich glaube, es ist schon auch ein Unterschied gewesen, so dumm es auch am Anfang aussah mit diesen Meinungskästen, wo die Bilder der Redakteure drauf waren. Und du darfst auch nicht vergessen, die Powerplay war ja so die erste Zeitschrift oder auch davor die Happy Computer mit Heinrich Lehnert und Boris mit diesen Redakteursbildern. Und damals gab es ja auch nur die Powerplay oder die ASM. Die ASM-Redakteure waren ja Unbekannte. Die kannte ich nicht vom Gesicht her. Die waren ja, das war ja egal. Aber dadurch, dass du diese Bilder hattest und die hatten halt eine gewisse Zeit, wo sie halt exklusiv für sich da waren, und dadurch wurden sie schon, glaube ich, irgendwie berühmt in Anführungszeichen, weil man die halt kannte. Und dann sagte man immer, ah, der, das ist dieser Vinny Forster. Der mag auch extrem gute, geile japanische Actionspiele. Und auch Martin Gaksch, der findet auch Super Shinobi, hat er 91% gegeben. Hey, der Typ ist saumäßig cool. Ich liebe auch Super Shinobi. Und dadurch, durch dieses Visuelle, hast du schon noch mehr dich connected gefühlt als zu anderen Redakteuren, wo du nur den Namen gelesen hast. Also zumindest so hat es bei mir gewirkt. Und dadurch hatten die natürlich schon so eine gewisse, irgendwie so einen gewissen Bonus, ja. Egal, was sie jetzt gemacht haben, das habe ich mir dann schon angeschaut. Das hat wahrscheinlich schon auch der Maniac geholfen, weil ich glaube, ich war nicht der Einzige, der so gedacht hat. Zu dem Zeitpunkt, wie du gesagt hast, gab es schon genug Videospielzeitschriften. Es war ja kein Markt, der jetzt super einfach war.
Mhm. Der Ingo Zabrowski, der hat ja sogar ein Buch oder mehrere Bücher herausgebracht. Eins davon, das Mega-CD-Buch. Also wer sich für Mega Drive interessiert hat, war bei Ingo Zabrowski ganz richtig aufgestellt.
Ich habe ihn halt immer gemocht, weil er auch sehr offen damit kokettiert hat, dass er halt einfach Sega-Fan war. Und ich habe das einfach gemocht, weil das fand er halt einfach geil. Und das fand ich super cool. Ich habe das sehr gemocht und... Ja, und dadurch wurde es halt einfach auch cool. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, das sind echte Freaks. Die haben richtig Bock auf den ganzen Scheiß. Auch wenn ich zum Beispiel nie der große Fan von Martin Gagg seinen Super Mario Lobhudeleien fand, der immer so jedes Spiel so 96% und nicht so, ja, Super Mario ist echt ein gutes Spiel, aber übertreibt's nicht. Also die besten Spiele aller Zeiten, das war immer so Martin Gagg sein Ding, aber ich meine, jeder hat auch ein paar Schwächen in seinem.
Ich habe so das Gefühl, darüber werden wir nochmal sprechen in der heutigen Folge.
Ich auch. Ich musste, weil ich beim Durchblättern ist mir das wieder aufgefallen. Ich so, alter Falter, das ist doch nicht sein Scheiß Ernst. Aber ja, so war er halt.
Der Ingo, der war aber nur ein Jahr bei der Maniac. Da ist ja dann gewechselt zu Psygnosis, ich glaube, in die Werbung oder so.
Ja, der ist PR-Manager dann, glaube ich, geworden.
Ja, genau, PR-Manager ist er geworden. Und leider ist er 2016 dann auch schon gestorben.
Ja, das war eine richtig traurige Geschichte da für mich, als ich das mitbekommen habe, weil der war ja auch super jung immer noch. Also ich glaube, der war keine 50 oder so. Oder war 50, keine Ahnung. Kam dann halt diese Meldung rein über diese ganzen Videospielseiten und so. Das hat mich schon ein bisschen getroffen, muss ich zugeben, obwohl ich ja nie kannte oder so. Aber ja, der ist zu früh gegangen und ich fand ihn eigentlich immer ziemlich cool so als Redakteur und fand es natürlich schade, weil Ingo Zabrowski kam ja auch von der Videogames. Der war ja auch dort schon Redakteur. Also das heißt, die vier waren alle bekannte Videogame-Redakteuren. Das war ja keiner, der neu war. Also ich kannte alle vier recht gut. Und deswegen war das natürlich schon eine coole Sache.
Ja, die waren alle so befreundet. Merkt man auch an die Redakteure, die dann später dazu kamen. Heinrich Lehnhardt, auch aus dem Markt- und Technikverlag. Der war ja auch bei der Powerplay ganz groß dabei. Stefan Freundorfer, Robert Bannert oder Colin Gebel, die kannten sich alle mehr oder weniger und waren dann irgendwann in der Maniac vereint.
Ich glaube, Colin Gebel oder so, die waren alle noch, also Colin Gebel war recht jung, der kam als Redakteur, der war erst dann später ja auch viel im Fernsehen dann gewesen, hat dann, glaube ich, Giga gemacht, aktuell jetzt bei den Rocket Beans und so. Und die sind halt alle dort in die Schule gegangen. Ich glaube, die kannten sich halt alle nicht, also ich glaube, Colin Gebel oder Stefan Freudendorf, die kamen erst da in die Redaktion. Aber die haben halt auch dort ihr Handwerk auf jeden Fall gelernt. Und man hat sie auch alle besser akzeptiert. Also es waren auch gute Picks, muss ich immer sagen. Wer da neu dazu kam als Redakteur, den hat man schon anfangs eigentlich auch immer gut gemocht. Man fand die immer recht gut und unterhaltsam. Und das hat, glaube ich, Maniac auch ausgemacht, dass die eigentlich immer gute Redakteure hatten. Und deswegen habe ich diese Zeitschrift eigentlich immer die Treue gehalten. Auch wenn zum Beispiel Martin Gagsch ja kaum dann getestet hat, schon nach den ersten Jahren. Andreas Knauf war von vornherein nur irgendwie in der Organisation drin. Andreas Knauf war übrigens dieser Neo Geo-Fan, der hat eigentlich nur noch Neo Geo-Spiele getestet, hat so ein ganz elitärer Typ, der hat nur Neo Geo-Spiele, die 400-Euro-Module und sonst hat er halt nichts getestet. Und Winnie Forst ist, glaube ich, auch relativ schnell ab dann ausgestiegen aus der Maniac und hat ja Bücher dann geschrieben.
Das wird heute aber noch als Autor aufgezählt.
Ja, ja, ich glaube so. Genau, so freiberuflich oder so, da ist er überall auch noch immer unterwegs. Ich glaube, beim Retro-Magazin hat er ja auch immer wieder Artikel mal hier und da geschrieben. Und ich meine, gut, Heinrich Lehnhardt, ich glaube, der war bei jedem Magazin irgendwie mal als Gastredakteur oder so. Ich glaube, kein Magazin hat sie sich nicht nehmen lassen, dass Heinrich Lehnhardt mal irgendein Spiel testet oder so. Aber klar, die Namen der Redakteure waren auf jeden Fall für mich ausschlaggebend. Und ich meine, für viele andere auch, glaube ich.
Ja, dann schauen wir mal, was die Maniac in der ersten Ausgabe abgeliefert haben. Die müssen sich ja ordentlich anstrengen, ins Zeug legen, um die Kundschaft zu gewinnen bei dieser Konkurrenz. Und ich finde, das Wichtigste überhaupt ist so das Cover, weil das liegt in dem Regal aus und soll ja das Interesse der Kundschaft, zum Beispiel dich, gewinnen. Schauen wir uns doch das Cover mal gemeinsam an. Du hast ja schon gesagt, man sieht da den Mario und den Sonic. Das ist sichtlich kein offizielles
ja.
Game Art.
Pressematerial von Nintendo.
Ja, wie sich die zwei anfeinden und bitterböse gucken. Ich glaube, hätte Nintendo das mitbekommen, die hätten das direkt indizieren lassen. dass ja. Wonneproppen so derart böse dargestellt wird.
Ja, die Nasenlöcher schnauben schon ganz schön, muss ich sagen. Also der Mario ist schon ziemlich auf 180.
Aber ich muss sagen, das Cover, das übrigens von irgendeinem Schweizer Designer extra für die Ausgabe gezeichnet wurde, ist schon ein Blickfang. Also wäre ich da zufällig vorbeigelaufen, hätte ich da wahrscheinlich mal reingeblättert, weil da ist ja der Sonic zu sehen von Sega und der Mario von Nintendo. Das sind ja die Erzfeinde überhaupt zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Die zwei größten Konsolenhersteller. Und ja. Es gibt wenig Leute, die sagen, ach, beides ist ja ganz toll. Ich nehme mal das und mal das. Wie es heute bei PlayStation und Xbox ist, gibt es meistens immer nur ein Lager, das man sich anschließt. Und die anderen sind automatisch die Erzfeinde. Wer Sonic-Fan war, der schwört alles drauf, dass Sonic besser ist als Mario und umgekehrt.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, damals gab es das ja genauso. Dieser Zeichner, der hat ja auch dann später auch dieses Maskottchen von, die Maniac hat, glaube ich, am Anfang so ein Maskottchen gehabt, der Hard Guy, das war so irgendwie so ein cooler Teenager oder so. Ich fand es irgendwie nicht so geil, die Zeichnungen haben mir nie gut gefallen, aber sie hat auf jeden Fall ihren Dienst getan, nämlich, dass sie mir aufgefallen ist und ich sie dann mehr in die Hand genommen hatte und sie gekauft habe. Also letztendlich war alles richtig gemacht. Ich glaube, diese zwei prominenten Gestalten da drauf zu packen in dieser Pose, hat auf jeden Fall mal Eindruck geschunden und Aufmerksamkeit. Und das war ja, glaube ich, das Entscheidende. Ich selber war nie der große Fan, wie gesagt, aber ja. Das haben sie auch irgendwann relativ schnell, glaube ich, nach einem Jahr oder so auch wieder gelassen. Dann gab es auch dieses Maskottchen nicht und so. Weil ich glaube, die haben schon gemerkt, dass das jetzt auch nicht so ultra geil ist. Keine Ahnung. Also ich war da nicht so der große Fan von. Aber Arbeit getan.
Ja, sehe ich auch so. Und gezahlt hast du 5 D-Mark 90. Das waren noch D-Mark damals. Und das ist eigentlich ein fairer Preis, wenn man vergleicht. Die Powerplay, die hat 6 D-Mark 50 gekostet, die Videogames 5 D-Mark 80, das Videospielmagazin Mega Fun, das war das günstigste, glaube ich, für 4 D-Mark 90. Und die ASM, die hat mit 7 D-Mark 50 am meisten verlangt zu der Zeit.
Ja, die ASM war immer recht teuer.
Genau, da ist mit 5 D-Mark 90 die Maniac, ich würde sagen, im unteren Segment anzutreffen. Was ja nicht schlecht ist, um den gebeutelten Geldbeutel von Videospielfans entgegenzukommen.
Auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich muss auch zugeben, mir war das zu dem Zeitpunkt auch wirklich egal. Ich habe damals sehr, sehr viel Taschengeld in Videospielmagazine reingesteckt, das muss man schon sagen. Und es war für mich schon teuer alles, aber es war mir egal. Hm. Ich wollte alles haben.
Ein Riesenposter sehe ich noch auf dem Cover von Mortal Kombat, war auch inklusive. Hast du das Poster aufgehängt?
Nee, ich habe nie Poster von so Spielen aufgehängt. Also ich war schon Fan, aber ich war jetzt auch nicht super der übertriebene, cringige Fan. Also das war nicht so mein Ding.
Willst du mir damit jetzt irgendwas sagen?
Eigentlich wollte ich schon so einen Seitenhieb, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du solche Poster, vor allem von Guybrush Threepwood, aufgehängt hast oder so.
Nur ein
Nackt-Poster
von ihm. Nein,
der brave Starschnitt von Guybrush Threepwood.
Genau. Nein, ich hatte tatsächlich Poster von Spielen. Mir fällt das zum Beispiel Gunship 2000 ein. Ein super Poster war das. Das hatte ich lange hängen.
Okay, ja, das ist ja... Gunship ist doch das mit dem Hubschrauber, gell?
Ja, genau. Von Microprose. Das war ein ziemlich gutes Poster. Ich weiß nicht, ob das in der Zeitschrift drin war oder im Originalspiel beigelegt wurde, aber das hatte ich unter anderem hängen. Von LucasArts kann ich mich jetzt gerade gar nicht erinnern, ob ich da Poster hatte. Okay, das Cover überzeugt. Kann man so stehen lassen, würde ich sagen. Heft gekauft, also schlagen wir das mal auf. Hast du denn noch irgendwelche Erinnerungen an die erste Maniac, wo du sagst, ja, die Zeitschrift, da kann ich mich erinnern, das war bombastisch vom ersten Moment an.
Du meinst einen Spieletest sogar, meinst du?
Ja, Spieletest, also wie dir die Zeitschrift im Gesamten gefallen hat damals.
Also konkrete Erinnerungen genau an dieser Zeitschrift habe ich keine. Also jetzt, wo ich es nochmal durchgeblättert habe, sind mir natürlich ein paar Tests wieder aufgefallen, die ich wieder im Kopf hatte. Aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, ohne dass ich sofort mir angeschaut hätte, dann ganz sicher nicht, nein.
Ja, aber du hattest schon das Gefühl so, ah, die Zeitschrift, die werde ich in 30 Jahren später auch noch kaufen.
Auf jeden Fall, ja.
Dann würde ich mal sagen, wir blättern durch. Was ich witzig finde, ist auf Seite 2, ja. Da ist von Laguna Videogames die Rede. Das habe ich noch nie gekannt. Das ist ja eigentlich voll geil vom Service. Hast du dir die Werbung mal angeguckt?
Nee, warte kurz. Seite 2. Auf alle Spiele mit diesem Zeichen gibt es ab sofort Laguna. Einmal 4 Wochen Umtauschgarantie gegen ein anderes Laguna-Spiel. Ja gut, aber Laguna-Spiele waren halt auch scheiße. Deswegen konnte man da immer...
Ich weiß es. Ne, was sind Laguna-Spiele? Weil das ja, ist ja kein Hersteller.
Nein, das war ein Publisher. Ja, das war ein Publisher natürlich.
War das Publisher? Okay, den kenne ich gar nicht.
Aber die Spiele, glaube ich, waren jetzt auch alle okay. Also es waren nicht keine schlechten Spiele. Ich kenne nur Super James Bond. Bei Blues Brothers habe ich nie gespielt, aber ich glaube, das war auch jetzt nicht so der Überknaller. Letztendlich haben sie dich trotzdem dazu gebracht, dass du ein Spiel gekauft hast und das hat denen wahrscheinlich gereicht. Dann ist es halt nicht Super James Bond, sondern The Blues Brothers. Aber du kriegst ja nicht das Geld zurück, sondern du kannst ja nur umtauschen. Das Geld haben sie safe.
Dann spielst du aber ich meine, so ein Spiel war teuer. Damals war es ja nur nichts mit raubkopieren und per Emulator spielen oder so. Und wenn du 4 Wochen lang Umtauschrecht hast gegen ein anderes Spiel, in 4 Wochen, Sommerferien zum Beispiel, hast du das Spiel schon durch und holst dir das nächste Spiel. Ich meine, vom Service her ist das echt fantastisch. Da wird ja Steam heutzutage gefeiert, dass die da so einen Zeitraum geben, wo man das Spiel wieder zurückgeben kann, wenn es einem nicht gefällt. Das hatten die damals schon vertraut. 30 Jahren, nicht schlecht. Hat mich überrascht.
Mhm. Aber das wäre interessanter gewesen, wenn Nintendo oder Sega so einen Service angeboten hätten. Aber das gab es leider nicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Aber wir können ja mal schauen. Gehen wir mal gleich direkt mal rein. Ich würde sagen, ich springe schon mal auf die Seite 8, wo da die ersten ECTS-Reports, also aus dieser Messe damals, das war ja die europäische Messe, glaube ich, und da siehst du ja auch schon ein Bild von The Chaos Engine. Und das glaube ich in der Seite.
Ja, tatsächlich, genau.
Ja, hier nächste Seite drauf, da steht ja The Chaos Engine. Und da ging es ja, glaube ich, um die Umsetzung des Amiga-Spiels, genau. Ja. Und da stand ja drauf, dass sie ab März 94 durch 16 Levels führt. Also das heißt, das war jetzt dann kurz davor, dass es auch auf Konsolen gepublished wird. Was dafür spricht, dass das Chaos Engine wahrscheinlich 93 dann halt auch auf einer Amiga rausgekommen ist. Weil das war auf jeden Fall mindestens ein Jahr später.
Mhm. Ja. Die ECTS ist ja die European Computer Trade Show, die ja bis 2004, wenn ich mich nicht irre, in London ausgerichtet wurde. Das war ja mal die größte europäische Fachmesse für Computer- und Videospiele. Das ist schade, dass es die nicht mehr gibt. Eine Zeit lang gab es ja dann die Games Convention in Deutschland. Aber sowas in Europa, ist nicht mehr arg so viel. Also generell mit Messen. Die E3 wurde ja komplett abgesagt jetzt. Oder eingestellt.
Naja. Sieht nicht gut aus für die Messen. Wobei das ja immer ganz cool eigentlich ist in so Messen. Hat trotzdem noch einen ganz anderen Flair, als wenn das halt irgendwie remote ist. Aber ich war jetzt zum Beispiel ja auch noch nie in der Games Convention, weil ich halt einfach... Das ist halt für mich zu anstrengend, wenn ich da höre, dass da so viele Leute da sind und du Schlange stehen musst, um irgendwas auszuprobieren. Das hört sich für mich nach purem Stress an und dass ich eh keinen Bock irgendwann habe. Außerdem war das immer im Sommer, wo ich, glaube ich, immer im Urlaub war, gefühlt.
Ich glaube, im August war es so immer. Hm. Ja, das mag schon sein. Aber als Zeitschriftenleser habe ich solche Messen immer geliebt, weil so in dem Zeitpunkt kam immer ein Haufen neuer News über zukünftige Spiele, die meistens, also mindestens 2-3 Spiele mich ziemlich angefixt haben.
Ja, genau. Aber ich sehe jetzt auch nichts Überragendes. Es sind sehr viele so europäische und britische Spiele, so Gauntlet 4, Chaos Engine, Bret Hull Hockey. Ja, da kann man, glaube ich, überfliegen. Da müssen wir jetzt nicht groß reingehen. Ich finde eigentlich die Werbung und diese Bestellsachen von Coronasoft, dieses Bestellformular, was du da machen kannst, ausfüllen kannst, Seite 11, wo dieses Schwarz-Weiß-Bild, wo du dann halt einfach hier bestellt Coupon für Maniac-Leser. Da kannst du es ausschneiden und dann damit schicken. Alter, es ist wirklich Wahnsinn, was wir damals gemacht haben.
Das sieht aus, als hätte es irgend so ein Azubi geschwind zusammen fotokopiert.
Ja, sofort auf eine Postkarte und an Coronasoft schicken. Fertig. Aber du konntest nicht so viele bestellen. Guck mal, du 1, 2, 3, 4, 5, du konntest schon 5 Spiele bestellen.
Ja. Ah, EA Sports 1993 war EA Sports ja noch gar nicht so groß auf Seite 18.
Warte, kann ich mal nur ganz kurz auf Seite 16, weil dann will ich kurz über meine persönliche größte Videospielenttäuschung, also was ich selber gekauft habe mit dem schlimmsten Preis-Leistungs-Verhältnis oder auch das Spiel, was ich sehr stark gehypt habe, auch für mich und es gehypt wurde und die größte Enttäuschung war, obwohl das Spiel jetzt nicht schlecht war, war auf Seite 16 das Bild von Eternal Champions. Da siehst du doch diesen einen Typen mit so einem Prügelspiel, so wie zwei Leuten. Mhm. Und das Spiel wurde ja quasi, auf den Bildern sieht es ja auch ganz gut aus, war ein grafisch hübsches Spiel und es war halt so ein Street Fighter-Konkurrent. Und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gab es noch nicht Street Fighter, oder doch, Street Fighter gab es dann auch irgendwann für den Mega Drive, aber halt versetzt. Und das Spiel wurde ja damals angekündigt, so, ja, der Mega Drive kriegt jetzt auch sein Street Fighter-Spiel. Und das war so der verheißungsvollste Kandidat für diesen Bereich. Und das sah richtig nice und ich weiß genau, ich habe dafür 160 Mark gezahlt. Ich habe das Day One US-Import gekriegt im Videospielladen. Hab das hingelöhnt und ich wollte es mir unbedingt schönreden, dass es richtig geil und genauso geil wie Street Fighter ist. Das war es halt leider nie. Und der letzte Endgegner war auch unbeschreiblich unfair schwer. Das war jenseits von Gut und Böse, was ekelhaft, das habe ich noch nie erlebt. Aber das war für mich so die persönlich größte Enttäuschung so als Videospiel. Also weil ich damals als Kind viel Geld reingebuttert habe. Und dann hat es halt natürlich doppelt wehgetan, wo das Spiel ich dann so nach ein paar Wochen irgendwann eingesehen habe, so, nee, Petrus, das Spiel ist echt nicht so geil, wie ich es mir erhofft hatte. Auch wenn es schon cool war, aber es war halt nie dieser Knaller oder dieser ein echter Street Fighter-Konkurrent. Und ja, das war ja dieses Spiel, das erste mit 24 Megabyte-Modul und so. Und das wird Wahnsinn. Und es wurde natürlich auch gehypt von Sega.
Megabit.
Megabit, genau, stimmt, sorry. Und war schon ein cooles Spiel, aber es war halt kein Street Fighter 2. Und deswegen enttäuschend letztendlich.
Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir früher Spielzeitschriften gekauft haben, weil man hatte nicht so viel Geld als Schüler, also zumindest ich nicht. Und da war das Risiko, ein schlechtes Spiel zu kaufen, einfach viel zu schwer.
Ja, das wiegt dir halt schwer, wenn du da halt dein Geld falsch investierst. Und ich habe damals Eternal Champion, weil ich so gehypt war, habe ich auch keinen Test abgewartet. Weil ich habe das ja schon gefunden, bevor es rausgekommen ist. Da steht ja, das muss genau zu dem Zeitpunkt gewesen sein, wo ich es gekauft habe, weil es war irgendwann Winter. Und hier steht hier, ab Dezember in USA. Und ich habe den US-Import gekauft. Das heißt, ein paar Wochen später war das auch in Deutschland als US-Import irgendwo. Das kam ja erst dann viel später, glaube ich, als EU-Spiel. Also ich habe es wirklich ganz brühwarm gekauft, als es rauskam, so zum Release. Und dadurch habe ich halt keine Tests gelesen. Für mich war das ein No-Brainer. Ich war mir so sicher, dass das Spiel überragend wird. War es aber leider nicht und ja, das war schon sehr enttäuschend und da habe ich echt dafür gespart ohne Ende für dieses Spiel und leider war es nicht so geil.
Du hättest halt diesen neuen Controller kaufen sollen, der hier auf der Seite auch erwähnt wird.
Dann ja, der Activator.
Ja, da hättest du bestimmt viel mehr Spaß gehabt. Ja. So ein Infrarot-Controller ist das. Da hast du so ein Achteck auf dem Boden und der scannt per Infrarot deine Bewegungen, wo du mit der Hand oder Fuß dieses imaginäre Feld, wenn du das durchbrichst mit einer Bewegung, mit einem Kick oder mit einem Stoß, dann wird das als Steuerbefehl übertragen. Und ja, das sieht und klingt sehr schweißtreibend.
Aber ich glaube, das Activator wurde nie offiziell, also hieß ja das Produkt, ich glaube, das wurde nie offiziell released. Das wurde immer wieder mal gezeigt, aber ich glaube, das kam nie richtig in den Handel raus. Also soweit ich weiß. Auf jeden Fall will ich auch gar keinen Fall zu Hause solche Sprungkicks in diesem Activator-Ding machen. Ich glaube, das war ganz gruselig zum Steuern. Deswegen wurde es auch, glaube ich, nie rausgebracht. Also so actionreich wie dieser Steven Seagal-Verschnitt, der da in diesem kleinen Bild da rumspringt. Vor allem mit dieser Jeans mit seinen Cowboy-Stiefeln und dann so Sprungkicks zu machen. Es ist schon sehr absurd, Alter, wie das aussieht. Ja, also ganz klar war wahrscheinlich nie geil genug, dass wirklich Sega gesagt hat, hey, okay, da können wir ein Go geben. Das können wir nicht verkaufen, haben sie sich gedacht, da kriegt man richtig einen auf den Sack. Und deswegen haben sie es wohl wahrscheinlich nicht gemacht.
Wahrscheinlich besser so. Die Krankenhausrechnungen, die sie dann berappen hätten müssen, wären wahrscheinlich zu groß gewesen.
Ja, und die Versicherungsschäden, die wo sie auch kommen müssten, weil sie die Wohnung zerdümmert haben, weil ich im Sprungkind in den Fernseher reingesprungen bin und alles zerstört habe. Das will ich nicht haben, glaube ich.
Auf Seite 18 sehen wir dann EA Sports. 1993 war EA Sports noch nicht arg groß, oder? Ich kann mich zumindest in Deutschland nicht unbedingt daran erinnern. In den USA gab es ja schon das Hockey und ich glaube das Madden Football. Aber mein erstes EA Sports Spiel war tatsächlich das FIFA Soccer und ich glaube 94 war das.
Ja, EA Sports war relativ für mich ein ziemlich großer Name und ich habe fast alle Start-E-Sports-Titel sogar immer noch zu Hause. Also ich habe das erste FIFA, was in dieser Zeitschrift ja sogar getestet wird, witzigerweise. Ich war natürlich ein riesen Fußballfan und habe natürlich dann das FIFA-Soccer gekauft. Und das gab es ja zuerst auf dem Mega Drive, kam ja später für Super Nintendo.
Ein Jahr später für den PC dann.
Ja, okay, genau. Und das war ein super geiles Spiel. John Madden 92 habe ich nie so ganz durchdrungen, aber das Spiel wurde halt so gut getestet, dass ich es halt ausprobiert habe. Ich habe es halt irgendwann mal verstanden, aber war ich nie der ganz große Fan. Ich glaube, da muss man halt einfach auch großer Fan der Sportart sein. Und was ganz berühmt ist, ist halt dieses EA-Hockey. Das steht ja Mega Drive 1991, das wurde da getestet, wo Heinrich Lehnhardt da irgendwie 91% dafür gegeben hat. Habe ich auch nie so gesehen, ehrlich. Also das war halt so eine Eishockey-Simulation. Das war schon ganz gut, aber ich habe ja nie die 91% gesehen. Ich glaube, da muss man halt auch wirklich Eishockey-Fan sein, um das so hoch zu bewerten. Aber Heinrich Lehnhardt war halt ein riesen Fan von dem Spiel und hat es damals 91% gegeben. Und das habe ich damals auch gekauft, aber hat mich halt nie so richtig überzeugt. Aber ich habe die EA Games, also die EA Sports Game, das Hockey, das erste Madden 92 und das allererste FIFA, habe ich alle damals aktuell, als sie rauskamen, auch gekauft und gespielt gehabt. Und das FIFA war für mich ein Riesenhit zu seiner Zeit, muss ich sagen. Ich fand es grafisch cool. Und wir werden jetzt sowieso dann auf diesen Test ja nochmal drüber stolpern später. Ah, da sieht man ja John Madden Football, genau. Und ich glaube, ich habe John Madden Football, das allererste oder das 92, bin mir nicht mehr sicher, müsste ich selber bei meinen Games mal schauen, welches von beiden. Aber ich habe danach auch nie wieder John Madden Football gekauft, weil es mich doch nicht so überzeugt hat. Das war schon nicht so geil.
Ja, man muss halt Football kennen, um da irgendwie was zu verstehen. Ich habe mal sicherlich eine kopierte Variante irgendwann gespielt, frag mich nicht, welche Version. Ich habe, glaube ich, kein Spiel zu Kind bekommen und so und relativ schnell die Lust verloren. Ich bin halt doch ein Fußballspieler.
Ich habe auch die NBA Live Sachen, oder wie hieß es, NBA Live von EA, weiß ich gar nicht. Die habe ich gespielt, also wo das dann
NBA
so 300...
Live, ja klar.
Ja, das habe ich auch gerne gespielt, auch auf dem Mega Drive damals. Das war auch ziemlich geil. Aber ich war auch ein Basketball-Fan zu dem Zeitpunkt. Also NBA habe ich auch damals die Michael Jordan-Zeiten verfolgt, sogar sehr intensiv. War natürlich auch ein No-Brainer. Also ich fand, EA hat damals in Sachen Sportarten schon einen sehr, sehr guten Job gemacht.
Martin Gaksch, der war ja auch ziemlich begeistert von dem FIFA-Soccer dann letztlich. Der hat ja auf Seite.
Ach, stimmt, 23. Das ist ja gleich direkt. Ja, stimmt, das ist ja schon gleich der Test. Das ist ja eigentlich der erste Test sogar.
Genau, der hat auf Seite 23 dann auch ziemlich wohlwollend über das Spiel gesprochen. 88% hat es dann bekommen und er sagt dann, dieser Monat sollte als die Tage des Sportspiels in die Geschichtsbücher eingehen. Auf dem Super Nintendo wird Striker gespielt, das Mega Drive lockt mit NHL 94 und dann kommt dieser Steilpass. FIFA Soccer ist das beste Fußballspiel auf Mutter Erde. Tja, ja. Er ist begeistert, würde ich sagen.
88%. Zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, absolut gerechtfertigt, weil das Spiel war wirklich sehr, sehr gut zu seiner Zeit. Also klar kann man muss auch sagen, Fußballsimulation, Sportsimulation an sich haben ja einen Riesensprung nach vorne gemacht dann in den letzten Jahren, umso realistischer es wurde. Aber ich glaube, dieses FIFA macht heute auch noch Spaß. Also man kann es, glaube ich, heute noch spielen. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es immer noch okay ist, wenn man es halt nicht jetzt nach heutigen Maßstäben bewertet. Aber es war ein geiles Spiel und 88%, ich war da absolut dafür und ich habe das Spiel wirklich monatelang, sogar jahrelang gespielt, immer und immer wieder. Das fand ich schon sehr, sehr geil.
Wie findest du eigentlich diese Morph-Gesichter? Ich meine, die machen wahrscheinlich sowas ähnliches wie bei der Powerplay,
so,
je nachdem wie gut bewertet, verändert sich das Gesicht.
Genau.
Aber hier ist das Gesicht mit einem Grafikprogramm ziemlich verunstaltet, also gemorpht, in die Länge gezogen, große Augen, riesiger Mund. Ich persönlich finde das jetzt albern. Also mir würde das jetzt nicht unbedingt gefallen.
Nee, es sah auch richtig dumm aus. Also mir hat es auch nie gefallen. Ich fand es auch richtig bescheuert. Also mir hat bei der Maniac am Anfang vieles nicht gefallen, aber die Jungs haben halt einen guten Job gemacht in dem Sinne und ich habe halt natürlich denen auch die Treue gehalten, natürlich, das Ding. Aber auch das haben sie relativ schnell, oder ich weiß nicht, nee, relativ schnell eigentlich nicht. Ich glaube, die haben schon das mit den gemorften Gesichtern schon noch ein bisschen durchgezogen, glaube ich. Letztendlich, ich fand's auch nicht so cool. Da wollten sie halt was anderes machen als die normalen Bilder. Aber ich bin immer noch der ganz große Fan von den normalen Powerplay-Bildern. Die haben mir eigentlich immer am meisten gefallen. Einfach nur ein Bild vom Redakteur, charmantes Gesicht.
Fetter Stauzbart.
Genau, der Pornobalken dazwischen und fertig. Also ich fand's cool. Aber sie wollten es natürlich ein bisschen anders machen und haben sich halt das ist wirklich, wahrscheinlich ist es jetzt, sind das die Vorboten von diesen ganzen Snapchat-Filtern, wo man große Augen bekommt. Das hat halt auch die Mene quasi, waren sie da ganz großer Vorreiter von diesen ganzen Videofiltern.
Gut, ich überlege mir gerade, vielleicht wollten sie so auch zum Ausdruck bringen, ja, guck, wie verrückt ist ein Maniac. Und dann diese Bilder.
Ja, stimmt schon. Man wollte ja diesen Maniac-Ding durchziehen. Vielleicht wahrscheinlich. Ich meine, schaut ihr auch nur diesen Test von Striker Ultimate Soccer. Das habe ich nie gespielt. Also ich kannte auf dem Super Nintendo das Super Soccer, was ja auch Martin Gack so anspricht. Selbst mein heißgeliebtes Super Soccer auf dem Super Nintendo zieht gegen den EA-Titel den kürzeren. Und Super Soccer war auch ein cooles Spiel auf dem Super Nintendo. Habe ich immer auch sehr, sehr gerne gespielt. Und da ist ja direkt auf Seite 24 der nächste Fußballtitel. Das ist ja dieses Striker Ultimate Soccer. Und das kenne ich nicht einmal auf dem Super Nintendo. Hat ja auch sehr gut abgeräumt, 84%, also schon ordentlich.
Ja.
Und schau dir mal nur den Test an. Achso, den gab es auch fürs Mega Drive. Hä, das kann nicht sein. Wieso ist da ein Mega Drive und ein Super Nintendo Logo dahinter? Aber der Test war auf dem Super Nintendo. Naja.
Der Mega Drive hat nur 69% bekommen.
Ach, Tatsache. Die hießen gleich, aber waren wahrscheinlich ziemlich zwei unterschiedliche Spiele, weil das Mega Drive-Ding wurde ja komplett zerlegt. Okay, interessant. Das wusste ich alles gar nicht. Das habe ich jetzt zum allerersten Mal gesehen. Aber witzig ist halt wieder, wie sie halt versuchten, so alles auf lustig zu machen. Schaut dir mal nur dieses Strike Ultimate Soccer, den Test am Anfang an. Zu den Features der Spieler befragten wir eine Expertenrunde. Erich Jerebeck, Otto Rehnagel, Erich Riebeck mit E geschrieben, Rudi Voller, Kaiser Franz Beckenauer, den Bundesberti Vogts und den Ex-DDR-Trainer Bernd Stunge. Und dann halt so wie so ein Interview sozusagen. Yeah. Also ich kenne die erste Frage, weil das ist ja so richtig peinlich eigentlich und man wollte halt lustig sein. Kommen wir zu den taktischen Aufstellungen. Also die Maniac fragt quasi, kommen wir zu den taktischen Aufstellungen. Welche der 8 Aufstellungen und 6 Taktiken aus Striker und Ultimate Soccer bevorzugen erfahrene Trainer und Spieler? Und Erich Hirbeck antwortet mit 32-16-8, 5-3-2, 47-11-8. Libero, defensiv, Konter, wo ist meine Viererkette? So, waren halt schon so lustige Schenkelklopfer dabei. Aber man muss den Jungs auch verzeihen, sie waren halt jung und fanden das halt wahrscheinlich lustig. Aber ja, man hat halt solche Sachen probiert. Hat auch so leichte ASM-Vibes, fand ich so immer ein bisschen, weil die wollten ja auch immer so super lustig sein. Bei mir hat es nicht gewirkt, aber es gab vielleicht sicher auch Leute, die das witzig fanden, so dieser ganz krasse Nerd-Humor. Meins war es auf jeden Fall nicht, aber kaputt haben sie ja trotzdem nichts damit gemacht. Sie wurden ja dann auch immer Stück für Stück professioneller und seriöser. Und trotzdem waren sie dann cool und ja.
Was mir hier beim Durchblättern der Ausgabe aufgefallen ist, ich wusste das auch schon, aber es ist mir völlig entfallen, dass früher es üblich war, dass ein Spiel für verschiedene Systeme herauskam, aber von unterschiedlichen Leuten gemacht wurden. Also von ganz anderen Entwicklern. Man sieht es hier, die Mega Drive-Version hat Sega gemacht, 69%, und die Super NES-Version hat Elite gemacht, Elite, und hat 84% bekommen.
Aber auch super weird, oder? Was das für eine komische Geschichte ist. Wieso machst du da nicht keinen eigenen Titel? Oder ich habe jetzt nicht den Test gelesen.
Weil es Auftragsarbeiten sind höchstwahrscheinlich, weil das kennt man doch auch von anderen Spielen. Zum Beispiel Asterix, das sieht man in der Ausgabe dann auch später noch. Oder Togi. Ich möchte dich nur ungern an deine Tragödie mit dem Mega Drive Togi erinnern, aber war das genauso. Oder Aladdin, da ist auch die NES-Version und die Mega Drive-Version von unterschiedlichen Studios gemacht worden und das sieht man auch am Levelaufbau oder Verlauf. Also das kommt häufiger, gerade früher vor. Und das sind halt so Auftragsarbeiten, weil man ein Spiel wahrscheinlich so einen bestimmten Zeitpunkt, wenn ein Film rauskommt oder so, möglichst gleichzeitig rausbringen möchte.
Aber der Titel sieht schon ein bisschen ähnlich aus, oder? Man hat ja die gleiche Perspektive. Also ich glaube, da gab es schon ein grundsätzliches Ding, wie man dieses Spiel aufbauen will, oder? Wahrscheinlich schon.
Höchstwahrscheinlich, dann ist es aber, ja.
Ja, man müsste mal den Test durchlesen. Ich habe den jetzt auch nicht gelesen, was das Problem ist, aber ja, anscheinend irgendwie dieses ruckelt, das Bild, keine Ahnung. Ja, da war der Super Nintendo natürlich besser durch seinen ganzen 3D-Chip, sah dieses Scalen von Sprites, sah halt schon immer ganz, ganz smooth aus. Wahrscheinlich hat es der Mega Drive irgendwie da verkackt. Ja. Wer weiß das schon.
Eine ganz kurze Schweigminute will ich einlegen für Mr. Perfect. Ich sehe gerade seine
Alter.
Seine
ich
Werbung.
Ich musste richtig lachen, weil Mr. Perfect war ja mein absoluter Lieblingswrestler.
Ja, meine auch. Zeit. Der war so provokant, aber technisch so perfekt. Der war super.
Ich habe alles an ihm geliebt, seine Art, wie er sich bewegt hat, wie er dann dieses, wenn er sein Handtuch immer geworfen hat, sein Kaugummi weggespuckt hat. Und er hatte einfach Stil. Ich wollte immer so sein wie er. Er war mein ganz großes Vorbild.
Optisch hast du es ja geschafft.
Stimmt, also optisch auf jeden Fall. Die blonden Haare habe ich immer noch. Und die blonden Locken, die Wallemähne und den Body. Aber ja, der ist leider auch sehr, sehr früh, wie sehr, sehr viele Wrestler aus den 90ern verstorben. Aber er war saumäßig cool. Ich war ein Riesenfan von ihm. Und wie er mit seiner gewohnt arroganten Pose uns anschaut und sagt, was wollt ihr eigentlich von mir? Soll ich euch gleich einen Dropkick verpassen?
Das Erste, was ich da gesehen habe, waren seine Brusthaare. Alter, konnten sie das Bild nicht tiefer setzen, dass ich nicht direkt auf seine Brusthaare gucke? Aber okay, Mr. Perfect.
Oh, und das Spiel habe ich ja gekauft. Das hatte ich ja damals gekauft, als es rauskam. Ich habe das Royal Rumble gespielt. Ich glaube, da ist danach auch ein Test heute dabei in der Zeitschrift, richtig? Ich glaube, im Royal Rumble wird auch sogar getestet. Und es war ein sehr gutes Spiel übrigens. Und ich habe es geliebt, weil ich war ein riesen Fan von Royal Rumbles. Also Royal Rumbles waren mein super Event. Ich habe das immer geliebt, sie anzuschauen. Und da war ja zum ersten Mal die Möglichkeit, auch ein Royal Rumble mitzumachen. Also als Videospiel. Das war das allererste Spiel, das es drin hatte. Und es hat schon einen riesen Fun gemacht. Also das Spiel war jetzt nicht super, super geil, aber ich habe sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Ich habe es auch wirklich sehr gerne
gut, gespielt. So gut kann es ja nicht gewesen sein, weil wir haben erst über seine Brusthaare geredet, bevor wir das Spiel erwähnt haben.
Ja, aber okay. Das ist ja jetzt auch nur die Werbung. Wir kommen ja noch zum Test. Ich glaube, ja. Da sieht man nicht mehr so viele Brusthaare beim Test, hoffentlich.
Wir kommen jetzt allerdings zu meinem allerersten so richtigen Highlight auf Seite 28, Shinobi 3.
Ja, das hast du ja danach noch für dich entdeckt eigentlich jetzt nach dem Shinobi,
Shinobi-Folge, die wir aufgenommen haben.
Ah ja, genau, nach der Shinobi-Folge. Dann hast du es ja doch für dich entdeckt und hast gemeint, das ist eigentlich dein Lieblings-Shinobi sogar.
Ja, genau. Ich habe ja in so ziemlich alle Shinobis reingeschaut und Shinobi 3 ist fabelhaft, ein fantastisches Spiel. Die 81% von Minifosters sind wirklich sehr kritisch beäugt von ihm. Also ich weiß gar nicht, warum er da nur 81% gegeben hat. Das Spiel ist fabelhaft und wer das so nicht gespielt hat, der kann das auch heute noch super spielen mit irgendeinem Emulator. Auf irgendein Handheld, es gibt ja so viele. Nachholen. Tolles Spiel. Winnie Forster gab 81% und meinte, Yo Musashi, der Meister der edlen Bewegungen, ist zurück. Gegen neumodische Sega-Helden wie Sonic oder die Gunstar-Zwillinge wirkt das Shinobi wie ein Gentleman alter Schule. Hektik ist im Fremd. Hier ein schneller Handkantenschlag, dort ein zielgenau verschleuderter Shuriken. Da der Ninja schon bei seinem Debüt im Jahr 89 die coolste Animation besaß, sind die neu gelernten Bewegungen eine zwiespältige Angelegenheit.
Ja, ich meine, die waren halt auch super kritisch dann. Ich meine, du darfst nicht vergessen, Super Shinobi, das erste auf Mega Drive, kam ja irgendwie Ende 89 und ich glaube, Martin Garksch hat es damals 89% gegeben oder 91%, keine Ahnung, also sehr, sehr hohe Bewertung damals. Und das war ja einer dieser Titel, wieso ich dann immer mehr interessiert war an den Mega Drive, weil ich gesehen habe, oh, da kommen jetzt erste richtig geile Titel und Super Shinobi sah fantastisch aus. Ist natürlich dann wieder 3 Jahre her, seitdem, oder 4 Jahre sogar, und ich glaube, die wollten halt auch, wenn es halt nicht irgendwie eine Innovation drin hat, dann waren sie immer so auch super kritisch, weil es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Actionspiel mit sehr geiler Grafik. Nur haben sie es halt dann wieder so ein bisschen abgestraft, weil man war, glaube ich, auch ein bisschen so diesen ganzen Action-Titel ein bisschen überdrüssig, wie es ja oft immer so Phasen gibt in so einem Zyklus. So, ja, jetzt ist es jetzt aber genug, jetzt reicht es aber, diese Open-World-Spiele, das ist jetzt das 100. Ich habe keinen Bock mehr. Und manchmal ist es dann so, dass du in 20 Jahren sagst, war aber ein geiles Open-World-Spiel. Hat halt damals keiner gewürdigt, weil es damals halt diese Titel im Überfluss gab und deswegen sich es keiner richtig angeschaut hat. Wobei ich glaube, das Shinobi 3 hat auch bei den anderen Zeitschriften viel, viel besser abgeschnitten sogar. Also ich glaube, das ist mit die schlechteste Wertung für das Shinobi 3. Und ich finde es halt grafisch überragend. Ich habe es aber nie richtig gespielt, muss ich zugeben. Weil das durch die Steuerung, das ist ja schon steuerungstechnisch schon ein bisschen
anspruchsvoller.
Ja, du hast halt viel mehr. Und irgendwie bin ich nicht so richtig reingekommen, aber nicht, dass ich schlecht fand, sondern ich habe das Spiel einfach nie eine richtige Chance gegeben, dass ich mehr Zeit genommen habe, das zu spielen. Aber optisch fand ich es schon immer richtig geil.
Was mir hier jetzt noch auffällt, ist, dass die Maniac angibt, wie viel M-Bit das Spiel hat. Im Falle von Shinobi 3 sind es 8 M-Bit, bei FIFA Soccer waren es 16 M-Bit. Spielt es irgendeine Rolle? Also ich weiß, für was diese MBIT stehen, das ist die Speichergröße von dem Modul, aber spielt das bei der Kaufentscheidung wirklich eine Rolle, wo du dann sagst, oh, 8 MBIT, das ist mir zu wenig, ich will ein 16 MBIT Modul haben?
Nee, aber es war halt schon so eine gewisse Werbung eigentlich, weil damals haben diese MBIT-Sachen, umso mehr MBIT, war es halt immer so, oh, das ist ein richtig großer Klopper, da ist viel Grafik drin, viel Musik drin und so weiter. Eternal Champions hat ja auch damit geworben, das Prügelspiel, was ich dir vorhin erwähnt habe, mit 24 Megabit-Modul, was damals das größte Mega Drive-Modul war und so. Wow, Wahnsinn und so. Und die haben sich natürlich immer höher geschockelt, weil, darfst du ja nicht vergessen, die Titel in den ersten Jahren waren ja viel, viel, viel kleiner, weil halt auch, die waren ja auch teurer. Ich meine, Ginner, glaube ich, da haben wir das sogar mal kurz angerissen, hast du irgendwie gesagt, 4 Megabyte-Modul damals. Und Megabit. Die Spiele waren alle viel Megabit, 4 Megabit, das waren natürlich relativ kleine Module. Und dann ging es halt immer mehr so in die Masse und 8 Megabit war schon eine Ansage und damit konnte man dann schon protzen und letztendlich wollten die damit zeigen, dass es halt ein Titel ist, der schon reichhaltiger ist. Letztendlich war es natürlich Quatsch, aber es kam ja, ich glaube, Neo Geo, also SNK hat ja auch damit immer angefangen, auch immer dieses 120 Megabit Modul von SNK und so. Also man hat schon dann immer diese Megabit, hat man schon gezählt zu dem Zeitpunkt. Das war irgendwie so ein Ding. Aber das hat sich natürlich sehr, sehr schnell auch wieder verflüchtigt, als dann die CDs kamen und das Thema dann halt eigentlich im Prinzip komplett passé war, weil auf einmal konntest du die 800 Megabit speichern und es hat dann keinen mehr interessiert. Ja, so läuft's halt manchmal. Außer beim Nintendo 64, da wurden halt noch Module gebaut. Noch im Jahr 96 und ja, da waren die Dinger noch etwas größer, aber da hat es, wie gesagt, auch keinen mehr gejuckt. Die nächste Seite ist schon wieder auch geil. Die Animes, die man hier bestellen kann. Mm. Das fand ich auch, dieses Schwarz-Weiß-Ding vom Game Syndicate. Und da sind halt Anime-Filme drin. Crying Freeman ab 18, 39 Mark. Fist of the North Star. Das sind auch alles Sachen, die wir auch damals angeschaut haben. Fun Fact. Zu dem Zeitpunkt gab es Typen, die haben so Veranstaltungen gemacht, offizielle, wo man dann einfach, die haben die Laserdiscs von diesen Filmen gehabt, so Orozuki Doi 1 und 2, so ab 18, das war so ein Vorläufer der Action, Splatter und Hentai, also so Tentakel-Sex-Geschichten, so vorläufermäßig, mit Adolf Hitler natürlich.
Geile Mischung.
Mit Adolf Hitler-Flair so. Und da haben wir so, da gab es die als Laserdiscs, weil das war ja damals die beste Quali quasi. Dann haben wir so auf dem Beamer das angeschaut. War schon eine ganz verrückte Zeit so. Und diese Sachen, das sind ja auch vor allem Sachen, die habe ich alle damals angeschaut. Also Crying Freeman haben wir damals angeschaut. Da konnte man das alles bestellen. Und Super Nintendo-Spiele konnte man da auch noch bestellen. Ja, coole Sache.
Cool ist auch das nächste Spiel.
Ja, das war für mich so das Highlight, muss ich sagen, in der Ausgabe. Weil Gunstar Heroes war damals von Treasure. Ich glaube, Treasure sogar ihr erstes Spiel von Treasure, also als Treasure. Mich hat es damals brutal weggeblasen. Also wirklich brutal. Ich fand es so gutes Spiel. Das war für mich mit einer der besten Mega Drive-Spiele für eine ganz, ganz lange Zeit. Und ich finde es immer noch einer der besten Mega Drive-Spiele, weil es saumäßig cooles Spiel ist. Und 87% spricht dafür.
Ja, der Winnie Forster, der ist auch heilauf begeistert. In seinen Meinungskasten schreibt er konkurrenzlos. Gunstar Heroes wurde als das erste Sega-Spiel ehemaliger Konami-Programmierer angekündigt. Sollte der actionreiche Zweispieler-Tumult wirklich von Überläufern stammen, hat Sega einen guten Fang gemacht. Gunstar Heroes ist der beste Mega Drive-Titel der Vorweihnachtszeit. Ein wahnwitziger Spurt durch Explosionen und Geschosshagel. Also, ja. Das klingt ziemlich überzeugend.
Es war grafisch überragend, es hatte halt so dieses Contra-Flair, so Run-and-Gun-mäßig, aber in witzig, in innovativ, es gab immer wieder, da gab es ja einer der besten Levels, ist dieses Spielbrett-Level, wo du dann würfeln musst und je nachdem, wo du landest, halt ein anderer Level, so saumäßig schwer auch, sehr unfair, ich habe da schon sehr oft gekotzt deswegen, weil wenn du Pech hattest, musstest du zurück an den Start, solche Sachen, und dann mit letzter Energie beim Boss dann sterben und dann wieder zurück. Es war ein saumäßig cooles Spiel, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe Gunstar Heroes geliebt und weil es auch grafisch sehr, sehr cool aus war. Es war unglaublich bunt und das sah halt nicht aus, als ob das jetzt irgendwie ein farbärmerer Titel ist als jetzt ein Super Nintendo-Spiel und so. Das fand ich damals schon sehr cool, weil so die Super Nintendo-Spiele waren halt schon immer so ein bisschen bunter und man schaute schon ein bisschen auch neidisch mal rüber. Aber der Mega Drive konnte es halt teilweise mit den richtigen Entwicklern schon auch relativ geiles Zeugs hinbauen. Und es war halt super witzig, das Spiel. Also allgemein, es war viel los, mit sehr viel Liebe entwickelt. Treasure konnte das halt sowas. Ja.
Ja, was mir an dem Spiel gefallen hat, war die Waffenkombination, die es dort gab.
Mhm.
Das
Das war
war
saumäßig
ja
cool, ja.
schier endlos. Konntest du Waffen irgendwie kombinieren oder die Effekte? Das
Ja.
war schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ich habe irgendwann mittendrin aufgehört, ich kam schon relativ weit. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, das muss ich mal wieder rausholen. Ganz dahin was.
Ja, jetzt schon für mich das Highlight der Ausgabe hier. Oder? Ich gehe mal noch drüber, aber ich glaube, das ist sicherlich einer meiner absoluten Favoriten. Der nächste Titel zum Beispiel, das war ja ein Titel, der einer auch diesen 6-Button-Controller unterstützt hat und sah grafisch auch ganz cool aus. Aber ich habe das Spiel nie richtig gespielt, weil das war sehr weird von der Steuerung, also sehr aufwendig. Und wie auch Martin Gack sagt, wer bei Ranger X einfach nur losfliegt und ballert, hat keine Chance. Nur mit Geduld und Überlegung ist das Spiel zu knacken. Und das ist auch wirklich so. Es ist ein sehr verkopftes Spiel, so ein bisschen. Du musst halt viel bedachter gehen, weil du steuerst irgendwie gleichzeitig diesen Roboter, diesen Mech und sein Fahrzeug. Und das funktioniert nur mit so einer gewissen Kontrolle-Ding. Das ist halt kein Actionspiel, wie es im üblichen Sinn. Es sah grafisch aber sehr, sehr cool aus. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen untergegangen. Viele, die das jetzt so im Nachhinein gespielt haben, sagen, dass es ein sehr geiler Titel ist. Man muss sich halt mehr Zeit nehmen, weil das Spielprinzip relativ frisch ist. Und wenn man es nicht kennt, weil man es nicht kennt, braucht man etwas Zeit, um reinzukommen. Ich habe es aber leider nie eine echte Chance gegeben. Ist aber einer dieser Titel, die ich immer mal angehen wollte, es einfach für mich zu entdecken. Weil es sieht cool aus, mir hat es grafisch eigentlich immer gut gefallen, aber leider nie gespielt.
Was ich allerdings gespielt habe und erst gar nicht erkannt habe, ist auf Seite 35 das Spiel Thunderhawk. Ich habe es natürlich nicht auf Mega Drive gespielt, sondern auf den Amiga oder auf dem PC. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Das ist ein Spiel von Core Design, ein Flugsimulator-Action-Spiel. Aber das, was hier für den Mega CD abgeliefert wird, das hat ja überhaupt gar keine Ähnlichkeit. Ich habe extra vor der Aufnahme nochmal die PC-Version von Sunhawk angeguckt und es sofort erkannt. Mit seinen Intro-Sequenzen im Comic-Look, das Spiel selber, aber mit den Polygonen und so weiter. Hier ist es halt eine Pixelgrafik, die skaliert und das hat optisch mit der Version, die ich gespielt habe, gar nichts zu tun.
Aber dieses Tandok, was du meinst, war auch von Core Design?
Ja, auch von Core
Okay.
Design. Genau. Und ich
Okay.
habe auch ganz tolle Erinnerungen dran. Ich habe zu der Zeit echt gerne die Flugsimulation gespielt. Und dieses Thunderhawk war nicht ganz so staubtrocken, war so ein bisschen actionreicher,
Naja.
zugänglicher. Und es hat mir ziemlich gut gefallen. Es ist quasi, kann man sagen, ein Vorläufer von Comanche. Ist natürlich nicht, Comanche ist für eine ganz andere Firma und so, aber vom Spielgefühl her, also nicht so staubtrocken, erst 40 Seiten Handbuch lesen, bevor man abheben kann, sondern das ging alles relativ locker flockig vonstatten und man hat dadurch recht viel und schnell Spielspaß gewonnen.
Ich meine, du darfst schon nicht vergessen, das Spiel war ja einer der besten Spiele auf dem Mega-CD. Und ich meine, der Ingo Zabrowski, der das testet, sagt ja sogar, ist das eines der packendsten Ballerspiele der Geschichte, sogar sagt er. Ich habe es damals nur bei einem Kumpel gespielt, auch glaube ich nicht zu dem Zeitpunkt, sondern so vielleicht so ein halbes Jahr später. Es war damals aber sehr, sehr beeindruckend, weil das fürs Mega Drive, wie es da skaliert hat und die Action war super brachial und super schnell. Und es war halt einfach ein Actionspiel. Also es hatte jetzt nicht viel mit einer Simulation zu tun. Aber du siehst ja, 85% ist schon eine Ansage. Und da steht ja sogar im Ding, der Grund, das Mega-CD zu kaufen, super schnelle 3D-Ballerei mit vielen Missionen, Action bis zum Abwinken. Ich habe es halt viel, viel später dann nochmal mehr gespielt und es hat mir damals sogar auch Jahre später immer noch Spaß gemacht. Das ist ein gutes Spiel auf jeden Fall. Aber es war zu dem Zeitpunkt sicherlich unglaublich beeindruckend. Davon kann man ausgehen. Ich habe es halt leider nur zu dem Zeitpunkt nicht gespielt, weil ich habe mir nie ein Mega-CD mehr gegönnt. Aber das war so einer der Spiele, die ich halt gerne gespielt hätte. Und das nächste Spiel ist ja auch genauso eins, dieses Slip Heat. Dieser Shooter mit diesen Render-Grafiken im Hintergrund. Man sagt immer so, das wäre so irgendwie so ein Star Fox-Konkurrent, was aber eigentlich im Prinzip gar nicht war, also nicht so richtig. Ich habe das Spiel auch erst viel später gespielt, mir hat es aber immer Spaß gemacht, mir hat es gut gefallen. Und ja, 80% ist ja auch immer noch ganz ordentlich. Und deswegen auch ein relativ cooles Spiel gewesen fürs Mega-CD und wäre wahrscheinlich auch einer dieser Spiele, das ich sicher gekauft hätte, hätte ich ein Mega-CD gehabt. Sleep Heat, wie gesagt, auch ein cooles Spiel, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Darf ich noch eine Sache sagen, weil können wir ganz kurz zurückspringen, weil das fand ich richtig zum Lachen. Das ist, glaube ich, warte, welche Seite? Ah ja, genau. Auf die Seite, das ist Seite 17.
Ja.
Siehst du die Maro-Werbung?
Ja.
Das war ein Spielespielladen, der war in Cannstatt. Damals zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht in Cannstatt. Da war nämlich, guck mal, 70-190 Stuttgart. Da ist Stuttgart aus, damals, wo ich gewohnt habe, um die Ecke. Und das war so ein so Neo-Geo-Ding. Und was geil ist, ich musste so lachen, weil du siehst hier, das Finanzierungsbeispiel für Neo Geo, die Konsole 750, also 749. Und was geil ist, heutzutage undenkbar, effektiver Jahreszins von 15,4% Finanzierung über die Hausbank. Heutzutage würden wir, glaube ich, alle ohnmächtig werden, wenn du 15,4% Finanzierungsrate, vielleicht kommen wir da wieder dahin, aber ist natürlich sehr, sehr unüblich, ja, wenn du überlegst, heute die letzten Jahre gewesen. Aber ich musste schon lachen, als ich 15,4% Finanzierung über die Hausbank gelesen habe. Ich so, ja, okay, das wird schon teuer. Neo Geo Konsole, Super Sidekicks und Samurai Showdown für ganz schlappe 1.407 Euro. Wow.
Der Hammer. Ich habe die Werbung mir tatsächlich auch angeguckt gehabt und musste auch lachen, weil so, oh, Neo Geo Konsole, 750 D-Mark, ah, dann müssen die Spiele wahrscheinlich günstig sein, damit es sich gut verkauft. Und dann Samurai Showdown für 369 D-Mark. Und man muss das jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe meinen Inflationsrechner online bedient, wo mir das mal umrechnet, die 369 D-Mark wären heute über 340 Euro. Das heißt, boah, 340 Euro für ein Spiel.
Das ist absurd.
Das ist absurd.
Ja, und das ist halt, weil das Neo Geo war wirklich ein absolutes elitäres Ding. Das konnte sich kaum jemand leisten. Also ich kannte auch wirklich ganz, ganz wenige Leute. Nur Leute, die wirklich extrem viel Asche hatten. Das waren ja auch nur Arcade-Titel. Darfst du nicht vergessen, so ein Super Sidekicks. Das war ein cooles Spiel. Also ich habe es geliebt. Aber es war jetzt natürlich kein Spiel mit 300 Mark, ja. Das ist, wer gibt heutzutage 300 Euro für ein Spiel aus? Ist heutzutage undenkbar. Oder Summer Shoulder für 369. Also schon sehr verrückter Kram und ich musste wirklich lachen, als ich es gelesen habe. Und der Maro war einer der Läden, die sich ziemlich lang gehalten haben. Ich glaube, bis Anfang, Mitte 2000er Jahre gab es den noch. Der ist dann noch ein paar Mal umgezogen, irgendwann dann nochmal in die Stadt Stuttgart auf der Königstraße. Dann waren sie davor waren sie noch in Cannstatt. War ein sehr, sehr geiler Laden, aber den gibt es leider natürlich auch nicht mehr. Der ist dann, glaube ich, auch ein bisschen so in dieses wie die Rennzeugs mit Spieleausleihen und so gegangen und irgendwann war halt vorbei das Thema.
Und für alle, die sich immer aufregen, 70 Euro für ein Spiel ausgeben zu müssen, wenn man so einen Normalpreis hier anguckt, wenn man so durch die Werbung geht, da ist von 100 D-Mark bis 140 D-Mark alles drin und recht häufig. Und 139 D-Mark, was man für ein Megadrive oder SNES-Spiel zahlen konnte damals, das sind heute 130 Euro. 130 Euro, wenn man bedenkt, wie viel ein Spiel heute aufwendiger ist als früher, mit der Open World und 300 Stunden Spielspaß, ich betone Spielspaß.
Nur 300 Stunden.
Dann, tja, sind 70 Euro doch echt nicht viel verlangt.
Der Unterschied war noch ein bisschen, ich habe zum Beispiel ja sehr viel Importspiele Mega Drive gekauft, also japanische Titel eigentlich hauptsächlich. Vor allem diese ganzen Actionspiele konnte ich halt auf Japanisch spielen und damals gab es ja noch, war das günstiger, halt viel günstiger, wenn du es halt auf Japanisch gekauft hast. Ich habe viele meiner Action-Titel damals, meine Ballerspiele, umgerechnet für 40 bis 60 Mark gezahlt nur. Also es hat sich dann schon gelohnt. Klar, die ganz neuen Sachen, wenn du sie kaufst, ich kann mich erinnern, Clay Lance habe ich damals gekauft für den Mega Drive, als es ganz neu auf Japanisch rauskam, hat 120 Mark gekostet, war einer der teureren Titel, die ich gekauft habe, und Eternal Champions des US-Import, aber es waren halt immer so Day-One-Käufe. Hast du ein, zwei Monate gewartet, wurden die Spiele auch relativ schnell auf Japanisch zum Beispiel günstig und dann meistens habe ich dann auch so zugeschlagen und konnte mir so halt dann ein paar Titel mehr kaufen, als ich mir sonst gönnen konnte. Weil wenn du jetzt zum Kaufhof gegangen wärst, da hast du halt immer so 100 bis 120 Mark gezahlt für ein Spiel. Da war das selten viel günstiger, ja. Und das ist halt schon nochmal ein Unterschied gewesen.
Ja. Ich bin bei Seite 40 hängen geblieben, Jurassic Park. Da will ich gar nicht viel drüber sagen. Das war ein Spiel, das mir auf der Amiga sehr gut gefallen hat. Aber das hier ist wieder so ein Beispiel. Die Mega Drive-Version von Sega hergestellt kriegt 43% und die Ocean-Version für die Super NES bekommt 78%. Das sind 35% Unterschied. Und das ist ordentlich.
Und waren komplett andere Spiele jetzt auch hier, man sieht's ja. Also ich kenne nur das Mega Drive Jurassic Park, das habe ich irgendwann mal ein paar Jahre später irgendwo mal ausgeliehen bekommen und ich fand schrecklich. Also ich glaube, das ist wirklich 43%, war da wirklich gerechtfertigt. Und der Super NES, Jurassic Park sieht ja eigentlich ganz gut, das ist ja so ein bisschen auch wie so ein Action-Adventure-mäßig
gemacht. Ja, genau. Also die Amiga-Version, wenn ich mich nicht irre, war auch von Ocean. Sah jetzt ein Tick anders aus als das hier, aber teilweise erkenne ich schon so die Stellen. Also ich glaube, das ist dann eher von der Super NES-Version angelehnt. Aber ich stelle mir das halt so vor, du hast einen Kumpel, der ein SNES hat, du siehst das Jurassic Park, oh, Hammer, cooles Spiel. Ja. Und dann zu Hause Mega Drive, ich kaufe das blind jetzt. Ich habe es ja beim Kumpel gesehen und da kommt so ein Rotz. Also, da muss man vorsichtig sein.
Kleiner Einwurf nur auf eine Seite vorher, bei Seite 39, der halbseitige Test von Sunset Riders. Ich fand Sunset Riders richtig geil, also den Arcade-Titel, ich glaube, den gab's, oder war das überhaupt ein Arcade-Titel? Doch, ich glaube schon. Ich fand den auf jeden Fall auf Super Nintendo ein richtig geiles Spiel, ich habe das immer geliebt. Das konnte man auch zu zweit spielen, so ein Run and Gun war ein reines kleines Actionspiel, aber so im Wilden Westen, was es sowieso nicht oft gab, solche Spiele in diesem Setting. Und das fand ich ziemlich cool, war auch super lustig gemacht im Comic-Look. Hier 67%, keine Ahnung, destruktive Ding. Leider ohne echte Höhepunkte. Es hat massig Spaß gemacht, war so ein Konami-Qualitätstitel, den ich auch ganz cool fand. Ja, das habe ich auch damals gespielt. Und nächster Highlight ist Aladdin auf Mega Drive, weil das wurde ja auch ziemlich gehypt damals.
Ist ein fantastisches Spiel. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gespielt habe.
Auf dem Mega Drive oder auf dem Super Nintendo?
Beide Versionen. Ich kannte, eine Version ist besser als die andere.
Ja. Welche?
Ich weiß nicht mehr welche. Ich habe irgendwann die Spiele nur über meine Favoriten aufgerufen. Da war nicht klar ersichtlich, ob ich jetzt die SNES-Version oder die Mega Drive-Version spiele. Deswegen kann ich dir das jetzt gar nicht sagen. Aber ein tolles Spiel. Mehrfach durchgespielt.
Also die Mega Drive-Version, eine witzige Story dazu. Im Videogames hat es 91% bekommen und wurde extrem, oder sogar mehr, es hatte richtig viel Prozent bekommen. Und ich fand es wirklich, grafisch war es ein tolles Spiel, aber mir hat es nicht so viel Spaß gemacht. Das ist ja auch von David Perry so, also von Shining, glaube ich, damals hießen die noch. Oder David Perry, weiß nicht, ob es nur David Perry war. Und hier gefällt mir, dass die Maniac das halt dann im Endeffekt so ein bisschen abstraft mit 79% nur und sagt so, ja, ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt auch nicht so der Superknaller. Und so war ein riesen Gap zwischen der Bewertung von der Videogames und dann, was halt dann die Maniac dazu gesagt hat. Und ich bin auf jeden Fall auf der Seite von der Maniac. Das war ein guter Titel, aber es war jetzt nicht so der Knaller. Und Super Nintendo Aladdin habe ich nie gespielt, deswegen kann ich mir dazu gar nichts sagen. Ich war noch nie auch nie der große Aladdin-Fan, deswegen keine Ahnung. Ah, ich sehe jetzt, da kommen wir wieder zurück zum Ursprungspunkt mit dem von Martin Gax, sein 96% für Super Mario All-Stars. Ja, gut.
It's me, Mario!
Braucht man gar nicht drüber zu reden. Er feiert natürlich Super Mario 3 ab, weil das soll ja als einer der besten Super Marios gelten.
In seinem Meinungskasten äußert er sich, das All-Stars-Modul ist schlichtweg die Krönung des Jump'n'Run-Genres und besser als Super Mario World. Und weiter unten dann, mehr Spiel für 100 Mark hat bislang kein anderer Hersteller geboten. Ein Jahrhundertwerk.
Ja, also Martin Gax war leicht begeistert, glaube ich, von dem Titel. Aber Martin Gax war auch ein absolut übertriebener Super Mario-Fan. Boah, da wurde nichts unter 96% gegeben. Ja, habe ich nie so ganz gefühlt. Sind natürlich super Titel, keine Frage, überragende Titel, aber ich habe das immer so nicht als die besten Spiele aller Zeiten gesehen. Aber ja.
Was glaubst du, was die höchste jemals vergebene Maniac-Wertung ist?
Ich glaube, ein 97 gab es auch schon mal, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, war das vielleicht das Ocarina of Time, das Legend of Zelda oder welches Titel könnte es sein? Weißt du das?
Ja, natürlich, ich habe nachgeguckt, weil 96%, aber hallo, das ist bestimmt nah dran an die höchste Wertung und war es auch. 97% wurde im Jahr 1997 an die NTSC-Version von Super Mario 64 vergeben. Ich habe jetzt leider vergessen nachzuschauen, ob das auch von Martin Gax getestet wurde. Dann erklärt vielleicht die hohe Wertung. In der Neuzeit gibt es kaum Spiele, die so hoch kommen. Da habe ich Elden Ring mit ebenfalls 96% gefunden.
Ja. Und dann gibt es ein paar Berichte über Mega CD und über Ja, doch, über den Megazit den ganz langen Bericht, da war wohl Ingo Zabrowski hat wohl zugeschlagen, hatte wohl, durfte dann gleich sich austoben in seinem ersten Debütheft und ja. Hat dann, glaube ich, das sind 5 Seiten dann über Megazit. Und dann kommt natürlich ein ganz, ganz großes Highlight. Das Spiel fand ich überragend. Ich habe es halt hauptsächlich nur im Arcade gespielt, aber ich habe sehr, sehr viel Geld in Arcades reingesteckt für genau diesen Titel. Vor allem auch für den zweiten Teil, nämlich von Samurai Showdown auf Seite 52. Das war grafisch absolut. Also das hat mich gekillt, wie überragend ich das Spiel fand. Grafisch. Es sah so gut aus. Die Atmosphäre, die Soundeffekte, das war absolut absurd. Also ich fand es wirklich überragend.
Hat ja auch nur 400 D-Mark gekostet.
Aber 118 Megabit.
Ja.
Und für das Spiel hätte ich wahrscheinlich getötet, wenn ich das zu Hause haben könnte zu diesem Zeitpunkt. Ganz sicher sogar hätte ich getötet. Und das meine ich absolut todernst. Auch dich.
Ja, davon gehe ich aus. Leider.
Ja, absolut geiles Spiel. Soundeffekte, Grafik, Zoom-in, Zoom-out, Animationen. Also, dass da mein Kopf nicht explodiert ist, das wundert mich heute noch. Absolut geiles Spiel. Und ein Spiel, das ist halt, wie viele Spiele ich von damals gespielt habe. Teenage Mutant Hero Turtles Tournament Fighters. Das kennt kaum noch jemand. Das habe ich heute noch bei mir in deiner Sammlung. Es war so ein Street Fighter-Spiel, ähnliches Spiel. War ganz cool, war natürlich kein Street Fighter-Konkurrent, aber ich würde sogar auch fast sagen, fast genauso gut wie das Enttäuschen der Turtle Champions. Und es hat auch 80% bekommen, sehe ich gerade. Ich habe es ja fast vergessen. Geiles Spiel auf jeden Fall, das Turtles. Ich fand es echt ganz gut. Ist aber komplett in die Vergessenheit geraten, weil es natürlich auch nie neu aufgelegt worden ist und es nur auf dem Mega Drive gab, glaube ich. Habe ich aber heute auch noch bei mir zu Hause und ich finde es cool. Was ich noch besser fand, war das Spiel danach.
Mortal Kombat. Da, 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 da. Ja, Mortal Kombat habe ich auf der Amiga auch geliebt. Aber hat hier nur 74% für die Mega Drive-Version bekommen oder 77% für die Super NES. Kommt mir ein bisschen wenig vor, dass die Super NES so viel hat. Wundert mich allerdings, weil da wurde ja, glaube ich, das Blut komplett entfernt, oder?
Also, genau, also die Bewertung ist kompletter Bullshit, weil... Ich hatte Mortal Kombat auf Mega Drive und ich hatte 2 Kumpels, die auch Mortal Kombat auf dem Super NES spielen gehabt haben. Wir haben es nur bei mir gespielt, weil du halt die Fatalities hattest und das ganze Blut, es hat ja alles gefehlt, es war komplett witzbefreit. Klar, die 74% ist nüchtern runtergebrochen, es war halt jetzt nicht so ein ausgefeiltes Game Design und Kampfmechanik wie Street Fighter und deswegen wurde es natürlich auch schlechter bewertet. Aber das Spiel hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich würde sogar behaupten, wir haben mindestens genauso viel Mortal Kombat gespielt wie Street Fighter. Deswegen, letztendlich, da war auch der Spielspaß da und das zählt letztendlich. Und wir haben es nur auf Mega Drive gespielt. Keiner wollte mit Sub-Zero den und dann fällt der andere einfach um oder sowas. Sondern man will schon auch dann, dass er den an dem Hals packt und ihn halt kurz den Kopf rausreißt plus Wirbelsäule. Sonst macht es ja gar keinen Spaß.
Ja, auf jeden Fall.
Wo kommen wir denn da hin? Also sorry, das ist ja... Witz befreit. Also meine Freunde waren auch wirklich sehr, sehr enttäuscht dann noch, weil das hat halt denen keinen Spaß gemacht. Ja.
Verstehe ich absolut.
Wenn du mit 16 Jahren, da willst du halt das richtig haben. Aber war ein cooler Titel. Wir haben sehr, sehr viel gespielt, Freunden immer abwechselnd. Und ich glaube, auch das 100. Mal einem die Fatality zu verpassen, war einem nie langweilig genug. Also das hat halt immer Spaß gemacht, weil die saumäßig cool waren.
Was ich gerade auf dem Screenshot sehe, bei der Mega Drive-Version gab es ja so ein Minigame, wo man irgendwelche Steine durchschlagen musste.
Ja, ja, klar.
Das gab es bei einer Amiga gar nicht.
Doch, doch. Ich glaube, das gab es überall. Ich glaube, es gab es auch auf dem Super Nintendo. Ja, ja.
Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern. Also daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich zweifle mal an, dass es dort gab. Oder ich habe es einfach nur vergessen.
Ja, das war, weil es ist ja auch jetzt nichts Besonderes gewesen. Es war halt so wie bei Street Fighter dieses, ja, wir schlagen halt das Auto zu Brei. Was aber viel lustiger war, fand ich bei Street Fighter. Weil der Typ immer sehr traurig geschaut hat. Weil einfach irgendein verrückter Typ nur mit seinen Fäusten das Auto komplett Totalschaden geschlagen hat. Versicherungstechnisch. Das war halt bei den Prügelspielen, war es halt auch so Usus, dass man halt irgendwie so coole zwischen den Stages noch irgendwie ein cooles Minigame drin hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch auf dem Amiga drin war. Ich glaube nicht, dass es so viel Speicher verbraucht hat, dass es das Amiga nicht reinbauen konnte, weil das war jetzt wirklich nichts Wildes. Aber ja, könnte auch sein, dass sie es rausgenommen haben. Es gibt noch viel verrücktere Sachen, die geschnitten worden sind aus Spielen.
Du, aber sag mal, auf dieser Doppelseite sieht man jetzt auch cooles Wort für 80%. Das Royal Rumble, was du vorhin ja angesprochen hast, das 75%. Jetzt hatten wir 96% Wertungen, 85% Wertungen. Der November 1993, der hat ganz schön eingeschlagen mit Topspiele, dieses Gunstar-Heroes und so weiter. Ich habe jetzt gar nicht kontrolliert, waren das jetzt tatsächlich alles aktuelle Spiele, die gerade in dem Monat rausgekommen sind, oder haben die extra für die Ausgabe auch so 3 Monate alte Spiele genommen und so weiter, damit sie hier ein bisschen was auftischen können?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, ich kann mich nicht erinnern, ich habe das auch nicht recherchiert, aber mir kommt es auch so vor, dass da so ein paar Titel, die auch vielleicht 1-2 Monate vorher rausgekommen sind, mitgenommen hat für diese erste Ausgabe, um halt einfach ein paar gute Titel drin zu haben, die man halt als Kaufempfehlung rausgeben kann, weil es ist schon sehr, sehr viele gute Titel draußen. Also das war Street Fighter 2 mit Mortal Kombat zum gleichen Zeitpunkt, war das so? FIFA Soccer, NHL, Royal Rumble, Gunstar Heroes, Ranger X, das waren ja brutal viele Titel, aber kann auch sein, dass es so war. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ja, mir kommt es aber auch so vor. Ja, und ansonsten war es das eigentlich von den Tests. Dann kommen ein paar komische, ich sehe Karl-Heinz Rummenigge sein Konterfei in der Werbung, ein paar Mädchen, die sagen, dass Videospiele dumm sind und doof finden. Ja. Das war auch ein ganz merkwürdiger Bericht, dann ein bisschen so ein Zelda für dieses CDI, dieses ganz schreckliche Verbrechen.
Ja, da blättern wir ganz schnell drüber. Das sollte eine Geschichte vergessen werden.
Das fand ich schon cool. Bei Menik, das ist ja auch so eine Sparte wie Hero, wo sie halt einfach über Musashi reden, den Protagonisten von Shinobi, und wo sie dann halt einfach so ein einseitiges Special drin haben mit einem coolen, naja, cool ist das Bild nicht, das ist ja nämlich der Zeichner, der wo auch die Sonic- und Mario-Bilder gemalt hat fürs Cover.
Aber ich finde das schon eine nette Grafik, mir gefällt
es. Es ist knuffig, ja, ich will es jetzt nicht sagen. Ich war einfach nicht kein Fan vom Stil, aber der Shinobi sieht schon knuffig aus, auf jeden Fall. Und ja, das fand ich immer ganz cool, ehrlich gesagt. Es war eine sehr gute erste Ausgabe mit vielen coolen Spielen. Und ja, ich bin da bis zum Schluss durchgezogen, bis heute. Und ich sehe noch kein Ende da kommen.
Was jetzt fehlt, ist, wir haben kein einziges Spiel von Sony gesehen. Das hat natürlich auch einen Grund, warum. Ja. Ja. Damals gab es halt nur Sega und Nintendo. Und ja gut, Atari gab es da auch noch so ein bisschen. Aber Sony hat ja erst kurz nach dem Start der Maniac ihre Konsole angekündigt. Ich glaube Anfang 94 oder so wurde sie angekündigt.
Ja, kann gut sein, ja.
Deswegen ist Sony hier natürlich überhaupt nicht dabei.
Oder Microsoft.
Oder Microsoft, genau. Das waren noch Zeiten, ja. Was ich noch erwähnen möchte, was ich super toll fand, solche Listen wie auf Seite 82. Check it out heißt es hier. Und da haben sie alle für den Super Nintendo in Deutschland offiziell veröffentlichte Spiele in einer Liste gesetzt.
Du liebst deine Listen.
Ich liebe meine Listen, weil hier hast du die absolute Kaufempfehlung schlechthin. Zu jedem Spiel siehst du eine kurze Beschreibung, quasi so ein Best-of-Meinungskasten, wann das Spiel rausgekommen ist und der Ursprung von dem Spiel. Ist es jetzt ein Originalspiel oder ist es eine Konvertierung oder eine Videospielumsetzung, Automatenumsetzung? Und was mir hier auffällt, auf den SNES sind verdammt viele Originalspiele dabei. Ich dachte das ja jahrelang auch immer beim Amiga. Wir hatten ja mal so eine Top-5-Folge, Top-5-Systeme aufgenommen, wo ich vom Amiga geschwärmt habe und dass ich fälschlicherweise immer gedacht habe, das wären alles Native-Amiga-Spiele, Originals. Aber gefühlt 70% aller Amiga-Spiele sind von irgendwoher konvertiert.
Unwissenheit ist ein Segen.
Oh ja. Aber dass der Amiga das beste System ever ist und war, das ist leider Fakt und hat mit Wissen nicht viel zu tun.
Das steht sicher auch in dieser Liste hier drin.
Ganz am Ende immer. Kein Vergleich zum Amiga. The End.
Ja, krass. Aber es war schon, Maniac hat da direkt ein Statement abgegeben. Geile Zeitschrift. Gute ja. Tests, gute Spiele, gute Berichte und Segmente.
Aber eine Sache haben wir noch nicht geklärt, die auf dem Cover ist und mich erstmal hat staunen lassen. Ganz groß auf dem Cover steht nämlich der erste Test, Privateer. Und Privateer ist ein Spiel, das ich echt geliebt habe. Das habe ich auf dem PC gespielt. Im Weltraum-Sim sowas wie Wing Commander, nur noch mit Handeln oder Piratenjagen und so weiter. Ein fantastisches Spiel, aber das auf einer Konsole, da war ich gespannt. Und als ich dann Seite 90 aufgeschlagen habe, kam schnell die Ernüchterung. Die Maniac, das Videospielemagazin, hat tatsächlich über ein PC-Spiel berichtet.
Ja, die waren halt innovativ. Die lassen sich da nicht was sagen, was sie machen sollen. Die machen, was sie wollen.
Ja gut, die wollten halt auch ein gutes Spiel in ihrer Ausgabe drin haben. Bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen mussten sie sich bei den PCs umschauen.
Das auf jeden Fall. Und ich fand es auch cool, dass sie einfach so Highlights aus dem PC, und es gab ja kaum Highlights auf dem PC, und wenn dann was kommt, dann sollte man es auf jeden Fall auch mal präsentieren, weil ansonsten gab es ja nur Schrott, und deswegen war das halt schon eine feine Geschichte, fand ich, dass sie halt auch manchmal so ein gutes Spiel pro Jahr, was auf dem PC dann halt rausgekommen ist, neben Windows 3.11, und dann halt konnte man halt noch Privateer spielen.
Ist die Maniac mit der nächsten Ausgabe nicht eine reine PC-Zeitschrift geworden?
Ja, genau. Die Maniac Joker oder Amiga Maniac? Amiga Maniac hießen sie dann, ja, ganz sicher.
Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Alles andere wäre nämlich ziemlich dumm von denen.
Ja, es gibt sicher keine bessere Idee, als im Jahr 94 eine Amiga-Zeitschrift neu zu launchen. Es gab sicher kaum bessere Ideen. Ne, ja. Cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Oder hast du noch irgendwas, was du besonders ansprechen möchtest?
Ich hatte noch einige Fragen für dich.
Oh, okay, dann.
War die Ausgabe jetzt so, wie du sie in Erinnerung hattest? Aber da hast du ja schon gesagt, du hast eigentlich gar keine Erinnerung an die Ausgabe.
Ja, also den Gunster Heroes Test, den habe ich im Kopf. Der sagt mir schon was. Weil das war damals für mich ein ganz großes Highlight. Aber der Rest muss ich sagen, nee, das hat sich jetzt natürlich ein bisschen so aufgefrischt. Aber es kann auch sein, dass da mein Gedächtnis mir was vorspielt. Weil es kann auch sein, dass es dann ein Test war von FIFA auch für die Videogames oder Mega Fun oder whatever. Also deswegen, das kann ich jetzt nicht sagen, oh genau, da kann ich mich erinnern. Das war ein ganz, ganz dediziertes Maniac-Test, den ich da im Kopf habe. Das nicht, ja.
Du hast ja die Maniac bis heute gekauft. Du hast ja deine Kunde uns erläutert. Was mich doch interessieren würde, ist, warum hast du nie eine andere Zeitschrift in Erwägung gezogen? 2002 kam zum Beispiel die GamePro raus, die leider vor kurzem eingestellt wurde. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schade. Aber was voll auf dich passen würde, wäre ja die Bravo Screen Fun, die 1997 kam, oder vom Niveau her die Computerbild Spiele, die 1999 kam und auch Videospiele beschrieben hat.
Ja, das Niveau stimmt schon mal, ja, das wäre auf jeden Fall was, aber ich habe die wirklich nie gekauft, muss ich zugeben. Also ich habe weder die Bravo Screen Fun, glaube ich, nie gekauft, einfach weil Bravo da drauf stand. Und ich so, Alter, ich bin doch jetzt kein Teenie. Gibt es da so ein Ding von Fox McCloud als Nacktbild, als Starschnitt oder Dr. Sommer-Team, wo mit Fragen, hey, ich komme bei Thunderhawk nicht weiter ab Level 6. Wie kannst du mir helfen? Keine Ahnung, ich habe das nie für ernst genommen als seriöse Zeitschriften. Weder weil das halt ein Bild war oder Bravo halt. Und deswegen, die habe ich mir nie angeschaut, ehrlich. Also ich kann sagen, dass ich mal reingeblättert habe auf dem Kiosk, aber ich habe, glaube ich, noch nie eine Bravo Screen Fun damals gekauft.
Aber GamePro bestimmt.
GamePro schon, die habe ich sogar sehr, sehr regelmäßig. Doch, GamePro habe ich sehr regelmäßig gelesen. Vor allem aber, GamePro kam ja später, ich glaube, das war so Anfang 2000, wo ich angefangen habe. Genau, das war dann zu der Zeit, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Da habe ich sie auch gekauft. Die fand ich auch ganz witzig. Da waren auch ein paar ganz nette Leute dabei. Aber die GamePro habe ich irgendwann, nach, die habe ich so 4, 5 Jahre oder 6 Jahre gelesen. Aber irgendwann waren sie halt immer nur so ein Magazin, das halt Tests macht oder Spiele testet. Und irgendwann wollte ich halt mehr. Weil da gab es halt schon das Internet. Und auch so diese Test-CDs waren jetzt auch nicht so super prickelnd für mich. Und da haben die halt nichts mehr geboten. Und dann habe ich immer gesagt, so ja, GamePro testet halt jetzt genauso viele Spiele wie halt die Maniac. Und irgendwann habe ich gesagt, es fühlt sich halt redundant an. Und irgendwann habe ich dann halt auch aufgehört, die GamePro zu kaufen, weil die halt einfach nur so Spieletests gemacht haben, wo du halt dann schon im Internet sehr viele Tests dir lesen konntest und weitaus aktueller. Und das hat, glaube ich, die Maniac halt anders gemacht. Die haben natürlich immer die Tests drin gehabt, aber die haben halt auch immer wieder neue Ideen reingebracht oder auch so Retro-Artikel mitgebracht, wo halt mehr Recherche war, mehr so in die Tiefe, was du halt nicht so im Internet einfach so als Bericht lesen konntest und dann hättest viel selber recherchieren müssen oder auch mal irgendwelche Automatentitel vergrabene mal zwei Seiten Special gemacht oder über irgendwelche anderen Konsolen. Und dadurch blieb sie immer frisch und interessant und sie haben sich halt immer wieder neu erfunden. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, wieso die immer noch da sind, weil sie sich halt schon ein bisschen auch an die Zeit angepasst haben und gemerkt haben, es ist nicht nur Tests zu schreiben für die Leute mit harten Prozenten und mehr braucht der Kunde nicht. Das ist es halt nicht. Und das haben die manchen anderen Zeitschriften halt so hart durchgezogen, bis da die Reißleine gezogen worden ist, ja.
Ja, dann bleibt zu hoffen, dass die Maniac noch auf diese Art und Weise viele weitere Jahre bestehen werden, dass wir in 30 Jahren die 60 Jahre Maniac-Folge aufnehmen können. Da bist du bestimmt dann auch noch dabei.
Auf jeden Fall, klar. Es ist natürlich kein großer Markt, aber ich glaube, so Leute wie ich, die gibt es immer noch, die halt so Zeitschriften auch zu schätzen wissen, sie auch einfach in der Hand zu haben und zu lesen. Und die Abo-Zeitschrift sieht auch sehr, sehr cool aus. Ja, und die lese ich halt immer noch gerne. Also klar, immer nicht super genau mal, aber es gibt immer wieder Sachen, die mich interessieren, dann lese ich sie halt einfach. Und ich glaube, solange es solche Leute gibt, wird auch die Zeitschrift einigermaßen noch am Leben sein. Hoffe ich zumindest.
Dann bedanke ich mich bei dir für die Folge. Endlich mal wieder eine Folge mit dir aufzunehmen. Das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können das öfters jetzt wieder machen. Vielleicht eine andere Zeitschrift durchblättern, vielleicht ein Spiel wieder. Wir haben ja so ein Spiel im Hinterkopf, was ich auch sehr, sehr gerne besprechen würde.
Mhm. Ja, wäre cool. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War kurzweilig. Und hat wieder viele Erinnerungen wieder hochgeholt an meine Jugendzeit. Und dann schauen wir mal, dass wir mal die nächste Aufnahme mal wieder in Angriff nehmen.
Auf jeden Fall. Dann dir einen schönen Abend noch.
Danke, ebenso.
Bis dann. Danke. Tschüss.
Viel Spaß, macht's gut. Ciao, ciao.